ist es endlich wieder soweit.
Das Regen-Duett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Regen-Duett.
Donnerstag. Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Regen-Duett.
Duett. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Regen-Duett.
Politik ist nicht die Lösung, das ist allen klar. Der Staat ist das Problem. Wir singen Tralala und tanzen Hopsasa. Wir wollen die Theke sehen.
Wir wollen die Theke sehen.
Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Regen-Duett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Regen-Duett.
Donnerstag. Nun ist endlich wieder soweit.
Das Regen-Duett.
Duett. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Regen-Duett.
Ja, Metal-Leute.
Immer mehr Werbematerial. So, legen wir los. Kettensäge bereit.
Kettensäge ist bereit.
Wundervoll.
Nun ist es endlich wieder soweit. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Kite. Ah, ich habe gute und ich habe schlechte Tage.
Aus dir machen wir auch noch mal einen richtigen Schlagersänger, denke ich mal.
Ja, ich lasse meine Schlager ja von der KI produzieren.
Ja, sehr gut sogar. Ne? Wann erscheint dein neues dahin?
Ich hoffe bald.
Können wir schon mal anteasern.
Ja, worum ging es denn da noch mal?
Es ging darum, den jetzt gerade grassierenden 4.0 Feminismus, ja, in seine Schranken zu weisen.
Vollständig zu triggern.
Boah. Ja, meine Damen und Herren, seien Sie gespannt. Das wird ein Superhit. Also ich habe...
Der hat Potenzial. Der hat wirklich Zelthit-Potenzial.
Nicht nur Zelthit-Potenzial.
Radiohit?
Ich würde sagen, es hat das Potenzial, die Republik zu Fall zu bringen.
Sehr gut.
Mindestens. Ja. Ja, herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett mit Sascha Koll und Martin Moczarski. Ja, quasi die vorletzte Ausgabe
vor den Wahlen.
Ja, wir freuen uns ja schon riesig, meine Damen und Herren, darum an dieser Stelle schon mal eine kleine Ankündigung. Wir werden uns in knapp zwei Wochen, dann schon am Mittwoch und dann schon um, ich denke mal, 9 Uhr morgens.
Ich glaube, 9 Uhr war angeplant.
9 Uhr live. War angeplant, live dann auf Sendung gehen und dann wieder mit dem Dach-Couch-Quartett. Mit dabei dann auch wieder André Lichtschlag und Michael Werner. Und wir werden dann die dann schon hoffentlich bekannten Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahlen 2024 kommentieren. Und ja, kommen wir gleich zum Thema kommen,
ja,
fast.
Genau, ja.
Bis auf die beiden Werbeeinblendungen vorher, oder drei, ich habe drei Werbeeinblendungen, bevor wir hier zum Thema Wahlen kommen. Ne?
Ganz ja, kurz, ja, mach mal.
Ganz
ja.
kurz, meine Damen und Herren, die Zeit rennt. Die Anmeldefrist für die EF-Konferenz, Einblendung jetzt, 2024, die geht in die letzte Woche. Noch eine Woche können Sie sich anmelden zur EF-Konferenz auf Usedom. Mhm. Thema Chaosjahre, Irrwege und Auswege. Ne? Ja, ja, wie gesagt, und da haben wir ja, Sie haben Sie es schon mitgekriegt, wir haben jetzt sogar noch einen Special Act dazu gewinnen können für den informellen Teil am Samstagabend. Ja, da tritt Nikolai Binner bei uns
auf. Ne? Ja, freue ich mich sehr drauf.
Ich auch.
Pflegte Abendunterhaltung.
Das wird toll.
Ja.
Alles im Preis inbegriffen in dieser einzigartigen All-Inclusive-Konferenz, meine Damen und Herren. Ja, und vielleicht ein Ausblick auch noch auf den November. Sie wissen ja, wir veranstalten tolle Stammtische bei uns in Grevenbruch. Ja, und ja, ein Mem habe ich noch nicht.
Nee.
Könnte ich aber gleich fertig machen.
Aber ist ja die libertäre Panzeroffensive.
Das wird
oder?
Die libertäre Panzeroffensive mit Überraschungsgast.
Vielleicht ist es für ihn eine Überraschung. Haben wir ihn eigentlich schon gefragt? Obwohl, der wird
doch. Ja, nö, ne? wir haben ihm das doch gesagt.
Nicht, dass wir das alles so als hier anteasern und. Ach, wir zwingen den einfach.
Wir zwingen den.
Wir sind Libertäre, wir zwingen die Leute
ein. Abgeholt, wird mitgebracht, abgefüllt, ja. Fertig. Da soll der,
egal was ist.
Soll der Mann nicht meckern, ne? Ja, keine und dann, Ausreden. Ja, das hatte ich noch ganz vergessen. Hier, die Atlas-Initiative, die Freunde von der Atlas-Initiative, die haben am Sonntag eine Veranstaltung mit Markus Krall. Ein neues Wirtschaftswunder ist möglich. Das Ganze findet statt in Köln ab 17 Uhr. Einblendung jetzt. Ja, ich werde leider nicht dabei sein können. Ich bin tatsächlich auf dem, ja, beim Bundesparteitag der PDV. Da werde ich einen kleinen Vortrag halten. Können Sie gerne vorbeikommen. Jetzt am kommenden Samstag. Ja, da müssen Sie auf die Seite der PDV gehen und dort können Sie sich dann unter den Veranstaltungen, unter der Rubrik Veranstaltungen, dort können Sie sich dann auch zum Bundesparteitag der PDV auch als Gast anmelden. Also ich werde da sein und nach dem Vortrag hoffentlich jede Menge.
Wo war das noch gleich?
In der Nähe von Krefeld. Mhm. Ja, also der.
Ja, ist ja vielleicht wichtig für die Zuschauer.
Ja, ja, also in der Nähe von Krefeld, irgendwo im Raum Krefeld-Viersen, da die Ecke. Wie gesagt, melden Sie sich an, vielleicht sehen wir uns da. Ja, kommen wir zum Thema. Wir hatten es ja quasi schon angeteasert. Ja,
jawohl.
Die Wahlen stehen an und. Ja, was in dieser was hier los ist.
Ja.
Es ist, man meint wirklich, es seien Bundestagswahlen in Deutschland. Mhm. Ja, also so intensiv, so, ja, bemüht ist man hier seitens der Medien Stimmung zu machen für und gegen den einen Kandidaten beziehungsweise Kandidatin. Und ja, es raubt einem ja fast den Atem, was da so los ist, ne?
Ja, ja.
Also.
Es fängt damit an, Trump und Musk sind ja eine Gefahr für die Demokratie.
Genau.
Ich weiß gar nicht, hatten wir letzte Woche schon oder war das letzte Woche überhaupt? Der Spiegel hat sich ja mal wieder einen geleistet. Der hat ja Trump als Staatsfeind Nummer 2 dargestellt.
Das hatten wir letzte Woche noch nicht. Nee,
das hatten ist aber wir
kurz
letzte
danach,
Woche noch
ich meine, das ist kurz danach erst erschienen, dieses Cover. Vielleicht haben wir es kurz angesprochen.
Das ist völlig wild auf jeden Fall.
Ja,
ja, ich meine, also Sie bezeichnen ja Trump und Musk so als Duo gegen die Demokratie. Ja, also das ist ja sowohl in den USA so, als auch in Deutschland. Das sind Demokratiefeinde. Mhm. Da wird dann gesagt, ja, die wollen die Demokratie quasi abschaffen, ja, und alles dem Kapital überlassen.
Was ja based
wäre. Ist leider nicht so. Und da möchte ich noch mal auf meine Vermutung hinweisen oder darüber sprechen. Demokratie, ist ja jetzt irgendwie so eine Art, also was man sich ja eigentlich darunter vorstellt, Herrschaft des Volkes. Mhm. Ne, das sagt es im Prinzip das Wort. Mhm. Und das meinen die aber gar nicht damit.
Nein.
Das ist ja auch immer dieses unsere Demokratie und bla, das versucht man ja in Deutschland immer, Feinde unserer Demokratie und so. Und sie verwenden Demokratie einfach synonym zu Sozialismus und zu linker Herrschaft. Ja. Und da sie das so verwenden, haben sie ja auch recht damit, wenn sie sagen, Musk und Trump gefährden die Demokratie. Sie gefährden die linke Herrschaft, sie gefährden ja, das, was die Bidens, also die Biden-Administration quasi jetzt gemacht hat, was Kamala Harris machen möchte, das gefährden sie alles. Mhm. Und da muss man ja sagen, was ja based ist.
Mhm.
Ja, und ich meine, selbst wenn die Presse meinen würde, Demokratie sei irgendwie so eine Art Volksherrschaft und das Volk sei der Souverän und so bla, selbst dann wäre das based, wenn sie eine Gefahr für die Demokratie sind.
Ja.
Ja, aber das ist halt. Also, und da gab es ja auch so diese Umfrage irgendwie, ZDF Politbarometer, da hat ja das ZDF herausgefunden, 73% der Deutschen sind für Kamala Harris oder sind davon überzeugt, dass Kamala Harris gewinnen wird und irgendwie dann 23%, dass Trump gewinnen wird und 5% unentschlossen oder so. Ungefähr in diesem Rahmen bewegten sich die Zahlen. Und das ist ja auch wieder nur darauf hinaus oder darauf zurückzuführen, dass in der Presse ja einfach nur über Trump gehetzt wird. Mhm. Jede schlechte Nachricht, die über den Teich kommen kann, kommt über den Teich. Mhm. Und alles, was man über Kamala Harris schreibt, ja, die ist ja quasi Gott. Die ist die Erlöserin, ja, die ist der Gott in Braun, könnte man so sagen. Mhm. Man weiß natürlich nicht, ob sie schwarz oder Mexikanerin ist oder was war sie noch?
Ich glaube, Inderin.
Inderin. Irgendwie sowas, aber auf jeden Fall ein Gott, gute Gottheit. Ja, und das beobachte ich so. Und das ist interessant und da kann man auch mal wieder in Zweifel ziehen, ob eigentlich Regierungen Narrative aufmachen oder ob nicht Medien diese ganzen Narrative aufmachen und die Regierungen rennen einfach den Narrativen der Medien hinterher, damit sie gute Presse bekommen. Aber das habe ich ja auch schon 100.000 Mal hier gesagt. Ja, und das war es eigentlich so von meiner Einschätzung. Ja, ich freue mich halt tierisch auf diesen 5. November, ist das ja, glaube ich, wegen der Kommunistentränen, die da fließen werden.
Ja, du bist dir da also auch schon sicher, ja?
Ich bin mir nicht 100% sicher, aber also ich glaube schon, dass Trump das Ding machen wird. Also die Umfragen sprechen jetzt gerade wieder für sich.
Ja.
Also, da hattest du was gelesen?
Ja, zu? Richtig. Es ist ja so, dass seit zwei, drei Wochen auf Polymarket, das ist eine Plattform, auf der gewissermaßen Wettquoten veröffentlicht werden. Und da ist Donald Trump meilenweit vorne. Also die Wettquoten sprechen deutlich dafür, dass Donald Trump die Wahl gewinnen wird. 65-35, also quasi 30% Vorsprung. Also und ich glaube, Markus Krall hat das auch auf seinem Twitter-Profil, X-Profil entsprechend kommentiert. Das ist schon relativ verlässlich, weil die Leute, die ihr Geld gewissermaßen investieren, die wissen es meistens besser als
oder sie sind zumindest überzeugter davon.
Richtig, und es gibt sehr, sehr viele Leute in den Vereinigten Staaten, die eben der festen Überzeugung sind, dass Donald Trump gewinnen wird. Und ja, man hat es ja auch miterlebt, die Umfragen, also das macht jetzt gerade die Runde, ich habe es vorhin in der Bild-Zeitung gesehen, erstmals führt Donald Trump auch in den offiziellen Umfragen, ich glaube 47-45, und das ist gemessen daran, dass man diese Umfragen ja meistens sehr wohlwollend Kamala Harris gegenüber auslegt, das ist schon fatal. So, und das ist, wie gesagt, das ist jetzt auch für unsere Politiker und insgesamt auch für unsere Medienlandschaft bis jetzt nur ziemlich schwer zu verdauen. Und das wird natürlich auch entsprechende Reaktionen an diesem Dienstag beziehungsweise an diesem Mittwochmorgen geben, auf die ich mich ja so unheimlich freue, wenn es denn eintritt, wie jetzt gerade alle vermuten. Weil das Problem bei der Sache ist, wenn man sich einer Sache so sehr sicher ist, ja, ich bin es ja irgendwie auch, ne, dass das jetzt, wie gesagt, Donald Trump gewinnen wird. Aber wenn man sich einer solchen Sache sicher ist, dann sollte man immer irgendwie so einen Schritt zurückgehen denken, so meistens kommen die Dinge ja erstens anders und zweitens als man denkt. Und ja, da bleibe ich sag mal, bis Mittwochmorgen noch sehr, sehr, sehr gespannt. Ach, übrigens an dieser Stelle, Jan, herzlichen Dank, die Bierflaschen sind angekommen, die werden wir dann am Mittwoch verkosten. Ja, danke. Also es sind insgesamt 6 selbstgebraute Bierflaschen. Oh. Ja, die sind jetzt im Kühlschrank. Cool. Du musst mir aber unbedingt noch mal deine Anschrift zukommen lassen, damit ich dir deine Hose schicken kann. Ja. Das versteht jetzt wieder keiner.
Was passiert hier? Aber das was du gerade gesagt hast bezüglich, wenn man sich einer Sache besonders sicher ist, das trifft ja auch auf die Gegenseite zu.
Ja,
also das trifft auf die Mainstream-Medien zu und das ist ja auch bei der vorletzten US-Wahl ja auch ordentlich in die Hose gegangen, als alle Clinton als den haushohen Sieger gesehen haben und oder Siegerin und Trump das Ding dann halt gemacht hat. Ne? Ja. Also die sind sich ja auch sehr sicher. Also
ja und nein. Also, ja und nein. Also da weiß ich nicht, ob da nicht eine Menge Autosuggestion eine Rolle spielt. Mhm. Beziehungsweise, also man liest es ja gewissermaßen zwischen jeder Zeile. da herrscht Panik. Also die sind sich ja, die sind eigentlich, sind sie sich überhaupt nicht sicher. Eigentlich ist
recht, ja.
Eigentlich ist es eher das Gegenteil. Bei Clinton
war das anders, ja.
Bei Clinton war das komplett anders.
Das war total entspannt.
Das war völlig entspannt und alle waren sich sicher, ja, Clinton wird hier den Staffelstab von Obama übernehmen. Ja. Und entsprechend waren ja dann auch die Reaktionen am nächsten Morgen. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Ich habe ja selber auch nicht damit gerechnet. Ich meine, ich habe zwar damals eine Unze auf Donald Trump gesetzt, also schon noch bevor er überhaupt als Kandidat ausgekoren war, habe ich gesagt, so, der wird Kandidat und er wird gewinnen. So, das hat hingehaut, weil ich keine Ahnung, irgendwie hat er sowas ausgestrahlt. Aber ich habe ehrlich gesagt, die Präsidentschaftswahl, die hatte ich gar nicht mehr so sehr auf dem Schirm, weil für mich war die gegessen, Umfragen, alle Hillary Clinton vorne, bla bla bla. Und am nächsten Morgen auf dem Weg zur Arbeit, man hört so Radio und dann diese betretenen Stimmen, dieses unter Schock stehen. Das hast du den Leuten regelrecht aus der Stimme herausgehört. Und diese Erklärungslosigkeit, auch diese und ein Stück weit auch Verzweiflung. Ja, was machen wir denn jetzt? Da ist ja jetzt Donald Trump auf einmal Präsident. Und es ist diesmal ein bisschen anders. Ich glaube, diesmal weiß man oder ahnt zumindest, okay, da könnte was kommen. Das siehst du ja auch daran hier, ich weiß nicht, wer war das noch, Lars Klingbeil, hat ja jetzt unlängst in einer dieser Talksendungen hat ja auch zu verstehen gegeben, dass ja sich die Dinge wohl drastisch ändern werden, wenn denn jetzt an Donald Trump an die Macht kommt. Und für den ist das eine realistische Option. Genauso Friedrich Merz, der da sagt, ja, wir werden dann irgendwann einmal auch mit Donald Trump reden müssen. So, und ich meine, letztes Jahr war es ja schon so, da ist, glaube ich, eine Delegation der CSU aus Bayern. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob es Söder persönlich war, der da aufgeschlagen ist, also oder Dorothea Bär war auf jeden Fall dort. So, und die haben sich zwar nicht direkt mit Trump unterhalten, aber mit Ron DeSantis, der ihn ja jetzt im Wahlkampf dann auch unterstützt hat, nachdem er seine Kandidatur zurückgezogen hat. So, aber da hat man dann schon lange vor der Wahl angefangen, ja hier Verbindungen zu den Republikanern aufzubauen. Und ich denke, da weiß ich nicht, da scheint so eine Ahnung vorzuherrschen, ja, das wird so kommen. So, und auch wenn man, also ich sag ja immer noch, also ich kann es mir nur so erklären, dass unsere deutschen Medien hier so auf Donald Trump herumhaken, um ich sag mal, durch ihre Berichterstattung weniger Trump direkt als vielmehr die Idee, hinter der er steht, zu diskreditieren. Genau, ja, also es genau geht darum, nicht so sehr darum, dass man jetzt versucht, die Leute davon zu überzeugen, Trump zu wählen, weil sie es ja gar nicht können, sondern man haut auf ihn ein und haut damit direkt auch auf die, ich sag mal, Vorhaben ein, die er da hat. Also er will ja die Wirtschaft wieder in Gang bringen. Er will ja wieder drill, 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 also nach Öl bohren. Er will halt den Energiepreis senken. Ja, hat da sonst noch Marktwirtschaft. Ja gut, ich meine, ist auch so eine Sache. Ich meine, was er davor hat, ist, ich weiß es nicht, also 100% Zölle und so weiter, ist natürlich auch nicht gerade
marktwirtschaftlich.
Aber er hat es eben darauf angelegt, die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten enorm anzukurbeln, Unternehmen zu sich zu holen und so weiter. Und das ist hier in Deutschland ein so völlig undenkbarer Gedanke geworden, dass man mal so handelt, dass man hingeht und sagt, okay, wir schaffen jetzt die Rahmenbedingungen dafür, dass es hier in Deutschland wirtschaftlich wieder so richtig bergauf geht. Nein, das tut man nicht. Man hält halt hier in Deutschland, siehe Robert Habeck, an einer völlig gescheiterten, also für die Wirtschaft völlig untauglichen Ideologie fest. Also sprich, man hängt an diesen an dieser Energiewende, als sei es eine Religion fast schon. Ich meine, jeder sieht es, die Preise sind hoch, die Wirtschaft wandert ab, die Betriebe werden geschlossen, gehen ins Ausland, ins benachbarte Ausland und
heute wieder Nachricht, Mittelstand ist jetzt auch betroffen.
Ach,
der war auch die ganze Zeit betroffen. Ne? Aber wenn die Presse mal drüber schreibt, so, dann kriegen es die Politiker auch irgendwann mal mit. Da hieß es auch, die Umsätze sind, ich glaube, 7% zurückgegangen im letzten Jahr, gegenüber dem letzten Jahr. Und die Löhne aber um 4% gestiegen im Schnitt. So, und das belastet natürlich den Mittelstand extrem. Wenn die Aufträge zurückgehen, wenn die Umsätze zurückgehen, aber die Kosten steigen.
Ja.
Also es ist ja,
da braucht man ja keinen Raketenwissenschaftler oder Ökonom für zu sein, um festzustellen, das ist kein guter Weg, den wir hier
gehen. Das wird nicht lange gut
gehen. Und die SPD wirbt ja jetzt auch wieder für einen Wahlkampf oder für die nächste Wahl mit Mindestlohnerhöhungen und so weiter. Ja? Also sie rennen die ganze Zeit den falschen Weg. Habeck wirft jetzt eine halbe Milliarde auf irgendeine Papierfabrik, weil der Strom hier zu teuer ist. Ja, mach doch den Strom billiger. Also du brauchst doch nicht eine halbe Milliarde auf beliebige Unternehmen, die ihm belieben, werfen, wenn du doch die gesamte Wirtschaft etwas entlasten könntest. Mhm. Und mit der Wirtschaft sind ja jetzt nicht nur irgendwie Amazon und ThyssenKrupp und weiß ich nicht, die großen Konzerne gemeint, sondern auch der Mittelstand. Mhm. Und mit dem Mittelstand, da hängen ja auch Arbeitsplätze dran.
Es sind ja in Deutschland.
Also im Prinzip jeder hängt da dran.
Ja. Ja? Also, das muss man an dieser Stelle ja auch immer wieder erwähnen. Der Mittelstand ist ja eigentlich der Arbeitsmotor hier im Land. Also ich glaube, 80% der Arbeitsplätze hier in Deutschland hängen am Mittelstand und nicht an Großkonzernen. Ja? Ja. Also da heißt es zwar immer so, ja, hier EDK, VW, Mercedes, die haben so und so viel 100.000 Beschäftigte, aber es sind dann letzten Endes doch die kleinen und mittelständischen Betriebe, die dann zwar dort in dieser Liste nicht auftauchen, aber von denen gibt es eben eine unfassbare Vielzahl und die stellen eben entsprechend viele Stellen. Und
Vielleicht denken die sich das so, ja, keine Ahnung, wenn man dann nur noch irgendwie 10, 20, 30, oder sagen wir mal 100 große Konzerne in Deutschland haben,
ja,
da können ja dann alle arbeiten.
Ja.
Und dann können wir die besonders gut kontrollieren oder so. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie deren Ziel ist oder
so. Es kommt einem ja ab und zu manchmal. Es kommt einem so vor. Also da muss man ja auch immer, man muss sich ja immer wieder die Frage stellen, und ich glaube, wir stellen uns diese Frage hier täglich, ist das eigentlich Dummheit oder ist das einfach nur böse Absicht, die da verfolgt werden, wieder böse Absichten, die da verfolgt werden. Und Ich könnte mir schon vorstellen, wenn man sich so die Entwicklung der letzten Jahre angeschaut hat, es diente ja, beziehungsweise es hat ja letzten Endes den Großkonzernen, nehmen wir auf. Ja,
ich habe nur auf die Uhr geguckt, weil wir ein paar Themen noch haben. So.
Ich glaube, es wäre, du hast es ja gesehen, es hat letzten Endes den Großkonzernen, Amazon hat ja nicht darunter gelitten, dass jetzt die Corona-Maßnahmen ausgerufen worden sind.
Die waren Profiteur davon.
Den Mittelstand hat es regelrecht zerrieben. Also ich meine, kannst dir aber jede x-beliebige Lokalzeitung aus Deutschland aufschlagen und dann siehst du dann halt, ja, hier die Kneipe, das Restaurant dicht gemacht. So. Mhm. Und wie gesagt, den Mittelstand hat es regelrecht weggehauen. Der Mittelstand leidet eben überproportional an dieser Bürokratie, während eben Großkonzerne sich das leisten können. Ich meine, die finden es vielleicht, würden es auch nicht toll finden, aber hätte ich jetzt einen Großkonzern, ja, und hätte irgendwie dann doch noch irgendwo Konkurrenz von unten zu befürchten, also vom Mittelstand, dann wäre das genau der Weg. Dann würde ich auf die Politik Einfluss nehmen, eben durch Lobbyarbeit. Und wir wissen ja alle, es gibt Lobbyarbeit. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie. Großkonzerne haben Lobbyisten, die wandern ein und aus in den Parlamenten und die machen dann Gesetzesvorschläge. So, und diese Gesetzesvorschläge, die sind natürlich, die werden dann, weiß ich nicht, vielleicht auch verklausuliert unter Umweltschutz oder weiß ich nicht was oder Arbeitgeberschutz und so weiter. Und ein Großkonzern ist halt, wie gesagt, von diesen eigenen Maßnahmen, die ergriffen werden sollen, die sind davon zwar auch betroffen, aber letzten Endes wissen sie, ja, dem Mittelstand bricht es dann wahrscheinlich eher das Genick. Ja. Uns kostet das jetzt hier 2, 3, 5 Arbeitsplätze mehr.
Genau. Also sie müssen dann irgendwie 2, 3 Leute für die neue Regulatorik einstellen. Ja, aber der Handwerksbetrieb oder weiß ich nicht, der kleine Tante-Emma-Laden gibt's ja schon gar nicht mehr, aber die müssten dann für die Regulatorik dann irgendwie wenigstens eine Person einstellen oder der Unternehmer, der Chef in dem Sinne müsste quasi noch weniger am Tagesgeschäft arbeiten und noch mehr Bürokratiearbeit machen und so. Und das ist ja völlig klar, ne? Also dass das dann irgendwann den Mittelstand komplett zerreibt. Und große Konzerne, für die ist dieser bürokratische Aufwand ein prozentual geringerer Anteil am Umsatz, der da reingesteckt werden muss, um diesen ganzen Auflagen und so weiter zu genügen. Aber für ein mittelständisches Unternehmen ist das eine enorm hohe Prozentsumme oder Prozentzahl, die da aufgewendet werden muss. Ja.
Mal angenommen, du hast 5 Mitarbeiter und einer muss dazukommen, dann musst du dein Personal um 20% aufstocken.
Ja, genau. Ja, so sieht's aus.
Ja. Ja, und das ist ja, wie gesagt, also und da denke ich halt, wo wir ja gerade drüber geredet haben, also das lese ich auch immer wieder in den Kommentaren. Ja, wie gesagt, ich lese mir die Kommentare sehr, sehr gerne durch hier unter dem Dachtheken-Duett. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle auch nochmal ein Hinweis, kommentieren Sie diese Sendung, das tut dem Algorithmus gut, denn ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber YouTube scheint uns nicht allzu sehr zu mögen, was die Verbreitung angeht. Und das, obwohl wir so positiv bewertet werden. Also wie gesagt, lassen Sie einen Daumen da, gerne nach oben, wenn Sie möchten, auch nach unten. Und kommentieren Sie und teilen Sie dieses Video, wenn Sie können. Ja, wie dem auch sei, was ich sagen wollte, ja, scheiße, jetzt mal hier Werbung hier und dann habe ich den Faden verloren.
Ich war bei hier Regulierung für, also Großkonzerne haben da kein großes Problem mit mehr Regulierung und so weiter. Auch mit mehr Steuern haben die ja kein großes Problem. Die meisten Großkonzerne, die sind ja sowieso im Ausland.
Ich habe den Faden wiedergefunden. Also in den Kommentaren, da wird auch immer wieder darauf hingewiesen, dass das, was wir ja jetzt gerade hier gewissermaßen vorfinden, das sei ja kein Sozialismus, beziehungsweise das, was die anderen betreiben, was jetzt beispielsweise so eine Harris oder so ein Biden oder so ein Obama machen, das sei ja gar kein Sozialismus. Dazu muss man sagen, wie war das denn im Nationalsozialismus? Da gab es ja pro forma auch noch Unternehmen, die in privater Hand gewesen sind. Allerdings muss man dazu sagen, diese privaten Unternehmen, die haben natürlich das getan, was der Staat wollte. So, und was wir gerade erleben, das ist eben diese,
Genau das.
Also, das ist eben eine Art von Korporatismus, der da stattfindet. Der wird natürlich komplett, das wird natürlich nirgendwo erwähnt, dass es hierzu, wie gesagt, zu einer, wenn du so willst, Zusammenarbeit zwischen diesen Großkonzernen kommt und der Politik. Also ich meine, ne, wir haben es alle schon wieder vergessen. Hier diese Geschichte da mit der Agora-Energiewende da. Ne? Man erinnert sich, ja, man weiß, woher das Geld kommt. Das kommt von Milliardären, die sind in der Green Technology investiert, also die investieren dann in Weiland beispielsweise oder in Windkraftanlagen und so weiter, und die können natürlich rechnen, die wissen das, was die da haben, das Produkt, was die auf den Markt bringen, also sprich Wärmepumpen, sprich Windkraftanlagen, die sind schlicht und ergreifend nicht marktauglich. Deswegen braucht es die Politik, die eben dafür sorgt, dass diese Produkte dann die letzten bleiben, die auf dem Markt auffindbar sind, und natürlich brauchen die dann auch noch die Subventionen. Ne? Also man muss, das kriegst du ja mit, guck mal, E-Autos müssen subventioniert werden. Wenn es nicht passiert, dann werden die nicht gekauft. Alle sind total überrascht darüber, ja, die Nachfrage nach E-Autos geht zurück. Ja, es mag vielleicht damit zusammenhängen, dass jetzt irgendwie 4.000, 5.000 Euro nicht mehr gezahlt werden an die Leute, die sich das kaufen können. Ich meine, schau dir mal die Modelle an, die es da zu kaufen gibt. Also ich weiß gar nicht, das fängt dann irgendwo bei, weiß ich nicht, 30.000, 40.000 Euro an. Dann,
günstig ist es doch um die 30, ja.
Ja, und dann hast du aber einen Kleinwagen.
Ein Kleinstwagen.
Ja, und dann versuchst du mal mit einer 3-, 4-, 5-köpfigen Familie damit irgendwo hinzukommen. Ja, klappt einfach nicht, ne? So, ich glaube, so einige Leute haben halt auch nur das Geld, sich hier, ich weiß nicht, 8 oder 10.000 Euro so einen Gebrauchten zu kaufen.
Ja, eben.
So,
ja.
Du wirst aber für 8 und 10.000 Euro wirst du keinen Stromer bekommen in der entsprechenden Größe, ne? Gibt es einfach nicht. So wie man das ja mitkriegt, der Gebrauchtwagenmarkt, der scheint da ja, wie gesagt, davon Abstand zu nehmen, diese Dinger überhaupt aufzukaufen. Also es gibt ja Gebrauchtwagenhändler, die sagen, nee, tut mir leid, nehme ich nicht. Dann steht hier wie Beton in den Regalen. Das geht einfach nicht weg. Ja. So, dann hast du die Wärmepumpe. Ja, was ist mit der Wärmepumpe? Die muss, wie Robert Habeck es ja vorhat, die muss mit 60-70% subventioniert werden, damit jemand auf den Gedanken kommt, sich das Ding einbauen zu lassen. Ja. So, und ich sag mal, ich habe für mich mal die Rechnung aufgestellt, was das jetzt in meinem Haus kostet. Also ich habe ja einen Altbau hier aus den 60ern. Und ja, wie gesagt, ich müsste halt hier den kompletten Boden entfernen, da müsste Estricht verlegt werden, da müssten die Leitungen verlegt werden. Also ich sag mal, mit den ganzen Subventionen, die ich bekommen hätte, wäre es immer noch teurer als die Gastherme, die ich mir habe einbauen lassen. Mhm. Es wäre immer noch teurer. So, also ja, mit allem drum und dran. So, und die Ersparnis, die ich dann irgendwann einmal hätte, ja, wann wäre die denn erreicht? Nach Jahren. Genau, das ist genau dieses Argument, was jetzt hier zum Beispiel von den Stromerfahrern kommt. Ja, tanken ist dann ja billiger, ne? Wenn du eine Solaranlage auf dem Dach hast.
Ja, ja, genau.
Ja, ja, aber ich habe
halt da rechnen sie ja dann wieder nicht mit ein, dass die Solaranlage ja auch Geld gekostet hat.
Ja, da könnte ich ja auch sagen, ja, mein Gott.
Die tun ja so, als wäre die Solaranlage umsonst gewesen.
Ich kaufe mir einen Tank. Ja, die wird ja aber auch subventioniert.
Ja. So, also wobei momentan ja auch mit Mehrwertsteuererlass.
Ah, oh.
Also hier so großzügig. Solar kannst du jetzt ohne Mehrwertsteuer kaufen. Aber auch schon seit anderthalb Jahren oder zwei Jahren oder so.
Ich meine, da könnte ich mir auch einen Tank in den Vorgarten setzen, hier 30.000 Liter Benzin rein. Und ja, wobei ich fahre ja ein LPG, also da könnte ich mir auch einen Gastank reinbauen und dann tanke ich erstmal voll für, weiß ich nicht, 25.000 Euro und dann habe ich die nächsten 20 Jahre gratis Sprit.
Ja, ne? Genau. Ja, genau. Ja.
Weißt du, das ist die Rechnung.
Das ist die Rechnung,
ja. Ja, und mehr nicht. Ne, so, und bis sich dann mal wirklich irgendwann einmal irgendwas da amortisiert haben wird, ja, da ist das Auto längst verrostet oder explodiert und verbrannt. Ich weiß es ja nicht, ne? Ja, wie gesagt, Also deswegen kommt einem das alles hier auch so irre vor, weil einfach irre Dinge gemacht werden. Du musst komplette Blödsinnigkeiten, musst du irgendwie verkaufen. Und das Verkaufsargument ist natürlich Klimarettung. Mhm. So, deswegen, also weil wir das Klima retten, müssen wir gewisse Unsinnigkeiten einfach in Kauf nehmen. Und die müssen wir uns dann auch teuer erkaufen. Ja. Und das ist eigentlich auch schon alles. So, und wie gesagt, was du ja eben gesagt hast hier, Trump bedroht das Ganze. Mhm, ja. Trump ist ja in Anführungsstrichen überhaupt gar kein Freund davon, hat ja auch wieder angekündigt, aus diesem Pariser Klimaschutzabkommen auszutreten. Ich glaube, Biden hat das ja direkt nach seiner Amtseinführung wieder unterschrieben, ist wieder beigetreten, nachdem Donald Trump da ja schon einmal ausgetreten ist.
Der eine unterschreibt, der andere steigt aus. Dann
das ist Demokratie. Ja. Ja?
Geisteskrank.
Baller-Baller-Typen. Einblendung jetzt.
Und das soll die FDP sein. Die das auch noch als Markt bezeichnet, wenn man Luft handelt, also CO2.
Ja, sag mal, das ist auch schon alles, was da stattfindet. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein ich sag mal,
Wirtschaftskrieg. Er bedroht deren Ideologie.
Ja, die Ideologie
nicht die Ideologie.
Deren Wirtschaftsmodell.
Ja, genau, ja.
Deren Geschäftsmodell. Ja. Ja, wobei ich ja immer wieder denke, so, ich meine, die Leute, die jetzt hier diese linke Ideologie verkaufen, das sind keine Linken. Das sind einfach irgendwelche korrupten Typen, die da jetzt eine Geschichte für sich gefunden haben, von der sie wissen, okay, damit kann ich Leute ziemlich gut manipulieren, damit kann ich auf die Moral oder Tränendrüse drücken und die folgen mir dann schon. Es ist einfach nur, ja, Betrug, ja, auf ganz, ganz hohem Level und ja, ich meine, das wird einem doch jeden Tag, wird es einem doch um die Ohren geklatscht. Ja, da hast du die Bundesregierung, die hier uns alle, ja, weiß ich nicht, die das Klima retten will. Und dann fliegen dann zwei Politiker, Baerbock und Olaf Scholz, mit zwei Jets nach New York.
Ja.
Zur UN-Vollversammlung. Zwei Jets. So, die fliegen dann leer wieder zurück und kommen dann wieder.
Die fliegen jetzt auch wieder irgendwo mit drei Fliegern, glaube ich, hin.
Irgendwie.
Hab ich heute noch irgendwo gelesen.
Es passiert täglich. Es passiert täglich. Oder, weiß ich nicht, auch die Fußball-WM, weißt du, da werden
der Lauterbach damit, die Zeiten von 20 Euro Malle-Flüge sind vorbei. So,
ja.
Keine Ahnung, was er da noch weiter dazu gesagt hat. Ja, und er fliegt einfach mit dem Flieger irgendwie zu Fußballspielen innerhalb Deutschlands. Und die Baerbock fliegt dann noch vom Fußballspiel nach Luxemburg.
Ja. Hätte ja auch mit dem. Ja,
drei, wie viel waren das irgendwie? Keine 100 Kilometer? Keine 200 Kilometer?
Ich glaube, so 170 oder so? Kilometer oder sowas von
Frankfurt. Ja,
ungefähr
so.
Sowas. Also, es war jetzt eine lächerlich
große Strecke. Diese Doppelmoral, die an den Tag legen.
Ja, deswegen sage ich ja, also, das ist ja gar keine Doppelmoral, also überhaupt gar keine Moral. Ja, man offenbart sich einfach. Man offenbart sich, man gibt sich ja nicht einmal mehr Mühe. Wie soll ich sagen, auch nur den Anschein zu erwecken, dass man das, was man da tut, wirklich ernst meint. Ja. Wobei man sagen muss, also wenn du dir jetzt zum Beispiel hier diese Twitter-Accounts anguckst, ne, es gibt ja, ich habe ja meine Einstellung auf für dich, ne, ja. statt denen, denen ja, ich folge. Auch, ja. Und was ist da,
ey? Nee, ich hab auf ich folge. Weil, nee, also, weil wenn ich auf für dich stelle, da kommen mir komplett geisteskranke
Ballerballer-Typen ja, in die ja, Timeline. Ja, nur, ne? Und da hast du, da, du hast da ja diese Fanboys. Es gibt da ja wirklich viele, viele Fanboys und Girls, die da der grünen Idee oder der grünen Partei und den grünen Politikern hinterherhecheln. Davon gibt es welche, wobei ich echt sagen muss, also die Anzahl, die ist schon relativ überschaubar, aber diese Leute posten ohne Ende.
Ja.
Du siehst dann allerdings auch, also wenn du dir diese Postings dann anguckst, die Reaktionen darauf, die sind immer vernichtend. Ne? Dann hast du dann unter einem Post 100 Kommentare von Leuten, die es eben dezidiert anders sehen. Und ja, das ist schon, ich denke halt auch, ey, das müssen doch bezahlte Leute sein. Also wirklich bezahlte Leute, die diesen ganzen Unfug da, also bei Twitter raushauen, die ganz Twitter davon, also ganz X, damit überschwemmen. Und ja, da wundern sie sich, dass daraus eine Schlammgrube geworden ist. Das erklärt sich ja von selbst, ne?
Ja.
So, und auf jeden Fall, was wollte ich jetzt noch mal sagen? Also, wie gesagt, es wird für diese Leute dann ja sehr, sehr, sehr anstrengend werden, wenn Donald Trump, ich sag mal, mit seiner Politik Erfolg haben sollte.
Ja? Das ist ja wie bei Milley, ne?
Genau, so wie bei Milley. Aber um nochmal bei Trump zu, wir kommen gleich noch auf Milley zu sprechen, aber um bei Trump zu bleiben, was hat denn da neulich, wer war das noch gleich? War das auch Lars Klingbeil, der da gesagt hat, ja, man müsse sich mal vorstellen, Donald Trump hätte Erfolg in der Ukraine und würde dort für Frieden sorgen.
Ja,
großartig. Und das sagt er im Fernsehen.
Ja, als sei es was Schlimmes.
Ne? Als sei es was Schlimmes, dass da auf einmal Frieden ausbricht. Ja, als sei es was Schlimmes, dass da keine tausende Menschen pro Woche sterben. Ja, das hat er nicht gesagt. Also ich meine, das müssen Sie sich mal vorstellen, das hat er im Fernsehen gesagt. Und zwar während eines Gespräches und nicht in einem Augenblick, wo er geglaubt hat, das Mikrofon sei ausgeschaltet. Ja. Nein. Ja, aber er haut es einfach raus. So, und da sieht man halt, wo die Prioritäten sind. Also in der Durchsetzung des politischen Willens, ja, oder auch des wirtschaftlichen Willens. Und ich weiß nicht, also zum Thema Ukraine, da wurde ja auch schon hier so viel gesagt. Und man weiß ja, in Europa, ich glaube hier, der Broderich Kiesewetter hat es ja auch schon vor Monaten deutlicher hätte er es gar nicht sagen können. Er hat ja gesagt, es geht ja schon um die Rohstoffe, die da in der Ukraine, vor allen Dingen im Ostteil, Donbass, Lugansk und so weiter, ne, vorrätig sind. Es geht darum, diese Rohstoffe für Europa zu sichern und, ich sage mal, aus der Hand Putins zu nehmen, damit hier die Energiewende überhaupt vollzogen werden kann. Das ist auch schon alles. Also dieses gigantische Wirtschaftsmodell, dieses Geschäftsmodell, das die sich da aufgebaut haben, das braucht eben gewisse, ja, wie soll ich sagen, Ressourcen.
Ja.
Das braucht Ideologien und auf all das sind die angewiesen und all das droht zu scheitern. All das droht denen wirklich aus der Hand zu gleiten. Das droht denen eben mit Trump aus der Hand zu gleiten. Mhm. Wenn Trump da wirklich Frieden macht, also Frieden schafft, keine Ahnung, dann würde es ja wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass, wie gesagt, der Status quo gewahrt bleibt, dass dann eben, weiß ich nicht, vielleicht würde er dann diese Staaten auch anerkennen, also Donbass und Lugansk und dann wäre Essig, ne?
Ja.
Dann wäre vorbei. Dann könntest du die Energiewende selbst mit noch so großen Subventionen.
Klar, also man kann natürlich auf dem feindseligen Weg eines Krieges kann man sich diese Ressourcen sichern. Aber es ging ja auch auf dem freundlichen Weg, friedlichen Weg, indem man einfach sagt, hey Russland, du hast da ein paar schöne Ressourcen, also was dann zu Russland gehören wird.
Es sind ja unabhängige Republiken, die dann allerdings freundlich, russlandfreundlich
gehören. Ja, okay, wenn es dann so käme, ja, aber dann könnte man ja sagen, hey, pass mal auf, könnt ihr uns da was von verkaufen?
Ne? Ja, aber du weißt
ja. Weil klar, da kann Russland dann Einfluss drauf nehmen und dann sagen, nee, ihr verkauft denen nichts und so. Ja, aber ich meine, Putin hat ja auch Markt nicht verstanden, also wie jeder Politiker eigentlich, aber nee, also das wäre ja auch eine gangbare Lösung, so dass ja. man sich das dann halt im Weltmarkt einkauft. Es kann natürlich sein, dass es dann halt etwas zu teuer wird, um diese Energiewende so durchzuziehen. Das kann natürlich sein, dass das Problem
natürlich.
Ist, dass das den Politikern zu teuer wird, wenn man es auf friedliche Weise erkauft. Wobei, ob der Krieg jetzt günstiger ist, ist eine andere Frage.
Ja, den Krieg zahlen ja wir.
Ja, den Krieg zahlen die Steuerzahler und die Ressourcen bekommen die Politiker dann. Ja, das stimmt.
So ungefähr. Ne? Also ja. Kosten werden sozialisiert, ja. Gewinne privatisiert.
So sieht's aus, ja.
Wobei, ich muss natürlich sagen, also ich denke ja, da hat sich ja schon vor einiger Zeit, das hatten wir, glaube ich, auch schon in einer der letzten Sendungen hier, da haben wir auch darüber gesprochen. Ich glaube ja, dass der ganze Drops gelutscht ist. Also Energiewende hin oder her.
Ja, glaube ich auch.
Ich glaube,
das Ding ist durch.
Also das Ding ist komplett durch. Das werden wir hier in Deutschland auch noch ganz, ganz schmerzhaft zu spüren bekommen, wenn nämlich diese ganzen Betriebe, die jetzt hier mit Steuergeldern gefüttert worden sind und am Leben gehalten worden sind, wenn denen das Geld dann auf einmal ausgeht. Wenn dann jetzt auf einmal für die Windkraftbetreiber keine ich sag mal, garantierten Abnahmepreise gezahlt werden, ja, dann ist vorbei. Dann ist von heute auf morgen vorbei. Und dann haben wir hier natürlich ein gewisses Problem, was die Versorgung angeht. Also,
aber das würde ich noch nicht mal so sehen.
Ja, wir haben ja keine AKWs mehr. Und wir haben ja auch unsere Braunkohlekraftwerke.
Ja, läuft ja jetzt auch ohne die AKWs, ne?
Ja.
Also noch.
Ja, aber wir beziehen ja aus dem Ausland.
Ne? Ja, genau.
Ja.
Ja. Aber also Windkraftbetreiber, ja, also ich jetzt, ist schon 40 Minuten, aber ich muss jetzt mal ausholen.
Ja.
Ich weiß auch nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, aber die EEG-Umlage, beziehungsweise diese Entschädigung für Windkraftbetreiber, die ihre Anlagen abschalten müssen, wenn gerade zu viel Wind weht, also quasi die Nachfrage nach Strom nicht der produzierbaren Menge entspricht. Also du musst das ja immer gleich halten, du willst 50 Hertz im Netz haben, du willst da nicht drüber und du willst da nicht drunter eigentlich. Ein bisschen Schwankung geht immer, aber ist okay. So, da wurde ja dann quasi gesagt, hier, pass mal auf, Solarbetreiber, Windparkbetreiber, ihr bekommt, wenn ihr abschalten müsst, weil es dann zu viel ist, bekommt ihr Geld von den Stromkunden über die EEG-Umlage. So, und die hat ja schon dafür gesorgt, dass nicht in Speicher investiert werden musste. Ich bin ja der Überzeugung, hätte man die EEG-Umlage weggelassen, dann hätten wir jetzt Speicher. Mhm. Zwar nicht in dem Ausmaß, wie die Bundesregierung sich das wünscht, aber man hätte sich da Gedanken machen können. Gerade im Norden hätte man sich Gedanken machen können, okay, was machen wir mit dem Überschussstrom? Dann hätte man den in irgendeiner Form speichern können. Damals war jetzt noch nicht so viel mit Lithiumbatterien und bla, aber das wäre dann eventuell dann irgendwann gekommen. Also ich glaube schon, dass wir irgendwann zu erneuerbaren Energien gekommen wären, aber halt nicht so schnell, wie die Regierung das haben will. Also und dann gibt's ja noch eine zweite Sache. Hier steht ja auf meinem Pulli. Ja.
Ja.
Bitcoin. Du könntest theoretisch mit der Überschussenergie Bitcoin meinen. Ginge auch. So, das heißt, du bräuchtest gar keine Subventionen, gar keine EEG-Umlage haben. Also meiner Meinung nach hat diese EEG-Umlage genau das verhindert, was wir bräuchten. Speicher und
Bitcoin.
Ja. Und ja, Bitcoin, genau. Nee, aber das wäre zum Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, okay, wir schaffen jetzt von heute auf morgen die EEG-Umlage ab, so dann schreien natürlich alle Windkraftbetreiber, scheiße, dann sind wir pleite. Weil das ist ja nicht wirtschaftlich, was sie tun. Sie könnten Bitcoin meinen. Zum Beispiel. Die reden ja auch die ganze Zeit von Power to Gas und bla 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 und so. Und was ja irgendwie dann am Ende, wenn du das Gas dann wieder in elektrische Energie umwandelst, da kommt nachher ein Wirkungsfaktor jenseits oder unterhalb von 40% raus nachher. Ne? Also das ist ja unwirtschaftlich ohne Ende. Mhm. Ne? Aber vielleicht hätte man ja Möglichkeiten entwickeln können, das irgendwie wirtschaftlicher zu machen. Ja,
ja,
aber das ist ja alles verhindert worden, dadurch, dass man gesagt hat, wenn ihr abschalten müsst, wir beschmeißen euch mit Geld.
Ja, wobei
das ist
ja
geisteskrank. Du hast den Markt damit komplett ausgehebelt.
Ja, ja, ja und nein. Ich glaube, wenn du von Anfang an klar gemacht hättest, dass das eben so hätte kommen sollen. Also wenn du den Leuten gesagt hättest, ja, investiert mal in eure Windkraftanlagen, aber ihr kriegt kein Geld, wenn es nicht fließt. Da müsst ihr euch schon selber drum kümmern, was ihr da mit dem Strom macht. Und das hätte natürlich eben entsprechend höhere Kosten bedeutet. Ja. Also eben so einen Speicher zu bauen. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt ein Speicher im Vergleich zu einem Windkraft kostet. Aber ich glaube, die Kosten auch schon vor Jahren waren noch teurer. Sind die.
Ich sage auch nicht, dass wir so viel Windkraft hätten wie jetzt oder dass wir jetzt in Schlaraffenland von Speichern.
Ich glaube, das hätte jeden abgeschreckt. Das hätte es auch. Ja, dann hätten wir, glaube ich, gar. Also, ich meine, ich fände es gut.
Wir hätten wahrscheinlich keine 10% der Windkraft, die wir jetzt haben.
Wahrscheinlich gehe ich davon aus.
Also, wenn man den Markt hätte regeln lassen. Wobei ja jetzt, wie gesagt, neue Möglichkeiten da sind. Es gibt jetzt andere Akkutechnologien und so weiter. Mhm. Da sind die mit irgendwie Flüssigsalz, also die erhitzen halt Salz und können das dann quasi als Speicher benutzen und dann wieder rausziehen und so. Gibt ja verschiedenste Technologien, die jetzt auch alle nicht so geil und marktreif sind und so, aber man forscht ja trotzdem dran. So, und klar, man hätte vielleicht dann 10% des jetzigen Ausbaus, aber man hätte sich gleichzeitig Gedanken machen müssen, was ist, wenn wir zu viel produzieren? Und darüber wurde sich jetzt überhaupt keine Gedanken gemacht, weil alle gesagt haben, oh ja, hier Hängematte, ich krieg meine Kohle, schalte die Scheiße halt ab, ist egal.
Ja.
Ne? Und damit vernichtest du halt komplett irgendwie die Innovationskraft, den Markt, alles.
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 Einblendung jetzt.
Alles.
Nee, das ist halt, also, ja, weiß ich nicht. Und genauso, ich weiß nicht, wo das letztes war. Ich glaube auch bei der Zeit, nee, bei der NZZ. NZZ oder Zeit, ist auch egal. Jedenfalls kam da wieder ein Artikel raus über Windkraftanlagen in Deutschland und die Auslastung der Windkraftanlagen.
Ja, war sehr schön.
Und da hast du ja quasi ab Hamburg südlich hast du ja quasi keine Auslastung mehr, unter 30% oder weit unter 30%. Und so im Offshore-Bereich oder halt im nördlichsten Teil Deutschlands, da hast du einigermaßen Wind, da lohnt sich das einigermaßen. Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Weißt du, wer in Bayern irgendwo oder in Baden-Württemberg irgendwo ein Windrad aufstellt, am besten noch irgendwo, wo, keine Ahnung, 5 Tage im Jahr der Wind weht, ja, sorry, ist halt völlig geisteskrank. Wer das fördert, ist halt noch mal geisteskranker. Also, wie gesagt, das hätte der Markt regeln können. Der Markt hätte halt eine Analyse gemacht, beziehungsweise die auf den Markt kommen wollen, hätten eine Analyse gemacht, wo lohnt sich das denn überhaupt? Und dann hätte man entsprechende Grundstücke gekauft, hätte da gebaut und so weiter. Und dann wäre wahrscheinlich im Süden Deutschlands nicht ein einziges Wind gebraucht.
Ja, hier wahrscheinlich auch nicht.
Ja. Ne. Also, weil es eben ökonomisch nicht tragbar ist. Und dann nochmal zu dem hier Speicher und blablabla für den Zappelstrom. Die tun ja immer so, als sei Windenergie und Solarenergie extrem günstig. Und das ist genau, weil man eben nicht speichert. Also man macht die Energie, die da ja angeblich günstig ist, macht man ja gar nicht verfügbar. Man schaltet ja einfach ab. So, und ja klar, wenn ich natürlich einfach sagen kann, ja gut, dann setze ich das Ding dahin, dann schalte ich das Ding an und dann speise ich ein und dann speise ich quasi für, weiß ich nicht, 3 Cent die Kilowattstunde ein, dann sieht das erstmal super günstig aus. Ja, aber die Zeit, die das Ding abgeschaltet ist und die das Ding überhaupt nicht läuft, weil kein Wind weht, so die musst du ja auch mit einrechnen. So, und was du halt nicht erzeugen kannst, was du speichern müsstest und so weiter. Hättest du jetzt einen Speicher, würde der ja die Kosten der Windenergie hochtreiben, vermutlich auf das Maß, was jetzt auch Kohle kostet. Also somit ist das ja auch wieder alles gelogen vom günstigen Wind. Also es ist, ja, weiß ich nicht, also da könnte ich mich wahrscheinlich stundenlang drüber aufhalten. Dann haben wir ja noch die Ortsnetze, hier mit Elektroautos und so. Dann haben wir die Verteilernetze. So, da denkt überhaupt nie jemand drüber nach. So. Keine Ahnung. Wir hatten einmal eine News hier mit der Wärmepumpe, wird nicht mehr zugelassen irgendwo im Norden, weil die Ortsnetze ausgelastet sind. Ja. Kannst du, ja, willst du dein Elektroauto laden? Ja, sorry, sprich mit deinem Nachbarn ab. So. Willst du eine Wärmepumpe? Die gibt's nicht.
Also das lässt sich dann auch auf die Schnelle nicht
beheben.
Nicht beheben. Also da können wir
da kannst du locker noch mal 100 Milliarden oder so draufwerfen.
Ja, um die Ortsnetze entsprechend so zu gestalten, dass dann, dass die hier überhaupt E-Stromer beziehungsweise Wärmepumpen tauglich wären.
Ja.
Ja, dann hätten wir auch immer wieder beheizte Gehwege.
Du machst es halt wie die, die Grünen reden ja auch schon mal darüber ab und zu, aber sie kommen dann mit, ja, smart und digital und so, was nichts anderes bedeutet als Rationierung.
Ja.
So, du darfst von 11 bis 12 dein Auto laden, du kannst von 13 oder 12 bis 13 Uhr dein Auto laden und. So, dann verteilen wir das so über den Tag und ob die Autos dann da stehen an dem, zu dem Zeitpunkt, das ist denen ja egal. Ja. Da wird dann rationiert, da wird dann Kontingente zugewiesen, zur Not abgeschaltet und das ist smart und digital und intelligent.
Ja.
Das hört sich nach Planwirtschaft an, meiner Meinung nach.
Das ist Planwirtschaft, womit wir ja schon wieder beim Sozialismus wären und dem Hass auf Donald Trump.
Scheiße. Wir kriegen kein Thema abgearbeitet. Nee. Wir sind bei 50 Minuten fast.
Ja, ich glaube, es ist halt auch mal wichtig, dass man sagt, worum es ja eigentlich geht bei.
Und auch mal so eine Zusammenfassung des Wahnsinns.
Ja, genau. Weil, also,
manche Leute, klar, unsere Zuschauer, die verstehen das schon, die schauen es ja regelmäßig.
Wir haben die intelligentesten Zuschauer auf ganz YouTube, so viel sei mal gesagt.
Aber keine Ahnung, jemand, der neu einschaltet oder. Weiß ich nicht, dann liest du schon mal irgendwie so, was ist denn, da hat ja auch mal so eine SPD-Tante da irgendwie gesagt mit, ja, hier diese Bürger, was haben die denn für Probleme? So, was haben die denn? So,
ich verstehe das
ja, nicht. Ja, einfach, weil man dieses gesamte geisteskranke Konstrukt überhaupt nicht mehr überblicken kann einfach.
Ah ja doch, also überblicken kann man das schon, ne? Und aber es
ja,
man,
ja,
es
aber,
in seiner
aber,
Tiefe aber, zu aber erfassen.
So, ne? Aber auch so als Normie, der jetzt irgendwie die Tagesschau guckt, so für den muss das alles komplett neu sein, was wir hier reden. Und für den muss das auch völlig wahnsinnig klingen, was ich hier sage.
Weil
die Politik und die Medien sagen ja, das ist alles gut.
Da habe ich mich jetzt auch die Woche mal mit dem Benjamin unterhalten. Ich meine doch zu sehen, oder es scheint jedenfalls so zu sein, dass diese Geschichten, die da kommen aus der Politik und die da transportiert werden über die Mittelstrahlmedien, dass das auf immer weniger Verständnis stößt, weil eben die Widersprüchlichkeiten, also die Widersprüche und die Unstimmigkeiten immer eklatanter zum Vorschein kommen. Also Stichwort, ja, wir sind die Grünen und fliegen mit dem Jet in Urlaub, ja, oder, ne? Wie gesagt, also das, nur um hier jetzt mal so ein Beispiel Plakatives zu bringen. Es fällt den Leuten ja immer deutlicher auf. Es fällt den Leuten auf, es fehlt überall an Geld. Es fehlt überall an Möglichkeiten. Es fehlt überall an Ressourcen, sowohl personeller, also wie gesagt, als auch finanzieller Natur. Es fehlt. So, und die Ressourcen, die eingesetzt werden für Dinge eingesetzt, die kein Mensch möchte.
Ja, und die keiner wirklich privat bezahlen würde.
Keiner will.
Und auch politisch nicht unterstützt.
Politisch weder unterstützt. Ja, wobei es gibt so einige. Das macht jetzt zum Beispiel, ist mir auch aufgefallen, ja, wir kommen heute wirklich vom Höchstchen zum Stöckchen. Ja. Also das ist wirklich. Aber irgendwie.
Muss man gleich noch eine Sondersendung hinten dranhängen mit den anderen Themen, ja.
Richtig, die wir hier noch auf dem Zettel stehen haben. Was in letzter Zeit mir aufgefallen ist, also du hast wirklich ganz, ganz oft jetzt Berichte eben nicht nur über Migrationsgewalt, sondern eben auch über geplante Flüchtlingsunterkünfte, dann aber in Gegenden, wo man vornehmlich Grün wählt. Ja, wo man wohlhabend ist, Starnberger See zum Beispiel oder ich glaube.
Köln, irgendwo so ein Neubaugebiet, da haben sie direkt in das Neubaugebiet direkt mal so eine Asylunterkunft mit reingesetzt.
Genau, oder in Hamburg.
Die auch tierisch.
In Hamburg, glaube ich, gibt es da auch so einen Stadtteil. Ne? Wie gesagt, also es taucht jetzt irgendwie immer öfter auf. Ja, okay, pass auf, hier, wir haben den Pöbel, haben wir jetzt, sag ich mal, mit unseren Flüchtlingsunterkünften jetzt über alle Maßen traktiert. Da ist einfach kein Platz mehr. Jetzt seid ihr dran.
Ja.
Die quasi oben an der Nahrungskette da stehen, die Grünen. So, jetzt werden dann eben auch in diesen Vororten, in diesen Gegenden, wo eben diese Leute ansässig sind, da werden jetzt eben auch Flüchtlingsunterkünfte geplant und gebaut und die Proteste, die sind da ja riesig. Ne? Ja. Also da werden direkt Bürgervereinigungen gegründet und dann wird dann wird dann hier vor dem Stadtrat, wird dann protestiert und das will man ja mit sich nicht machen lassen. Also auch hier wieder diese Offenbarung der Heuchelei. Ja, also du hast schon vollkommen recht, das würde eigentlich kein normaler Mensch tragen. So, aber da fließen die Ressourcen hin. Ja. Und zwar nicht zu knapp. Also wie gesagt, die Energiewende hätte, glaube ich, niemand mitgetragen, außer vielleicht ein paar verstrahlte Grüne, die wirklich an den menschengemachten Klimawandel glauben. Und diese Migrationspolitik vermutlich nicht einmal die, wenn sie nämlich wüssten, dass sie die Konsequenzen dann auch direkt und unmittelbar zu spüren bekommen werden. Ja, wie gesagt, da fließt das ganze Geld hin und da, wo es eigentlich gebraucht werden würde, ja, ich weiß es nicht, in Brücken oder Bildung oder ich weiß es nicht, ja, da fehlt es halt.
Ja, ne? Ja. Da habe ich auch eine spannende Sache bei News gelesen.
Ah, News, da wollten wir auch noch drüber herziehen, ne?
Da wollten wir eigentlich auch noch drüber herziehen, ja, aber eine positive Sache, die hatten da einen Bericht über ein Hotelier, der hat irgendwie 4 Häuser oder so und dem wurde angeboten, also eine Summe, da hätte er 180.000 Euro statt 60.000 Euro Gewinn im Jahr gemacht. Also und er hätte dann quasi komplett Flüchtlinge da einquartieren müssen. Er hätte sein Personal entlassen müssen, weil die Stadt dann eigenes Personal gestellt hätte und so weiter. Die hätten sich quasi nur bei ihm eingepachtet, so, ne? Und beziehungsweise er ist ja selber auch Pächter der Gebäude und sie hätten dann quasi bei ihm dann nochmal Untermiete genommen, genau. Und das hat er aber abgelehnt, weil er halt gesagt hat, ich will mein Personal nicht rausschmeißen und so. Wir haben die Corona-Krise ganz gut zusammengemeistert, unser Personal und wir sind ein gutes Team und so. Wollen wir nicht. So, und dann, wie perfide die einfach sind. Dann geht halt die Stadt hin, es wurde nicht genannt, welche Stadt es war, weil die sollte irgendwie anonym gehalten werden. Da geht die Stadt doch hin zum Originalverpächter dieser Gebäude und fragt, ey, hör mal, der Typ, war der vielleicht mal irgendwie säumig, hat der vielleicht mal seine Pacht zu spät bezahlt oder irgendwas anderes gemacht oder so, dass vielleicht eine fristlose Kündigung möglich wäre, weil die den Pachtvertrag von ihm dann übernehmen wollten. Die scheiß Stadt wollte den da irgendwie rauskriegen, damit die ihre Flüchtlinge da unterbringen können. Weißt du, da denke ich mir so, ey, das, was man doch immer den bösen Raubtierkapitalisten vorwirft, dass sie sich gegenseitig niedermachen und so und hinterrücks irgendwie sich da Vorteile erhaschen, genau das macht der Staat. Genau das macht der Staat. Und dann wirklich auch mit Mitteln, das ist, also, wenn sie wollten, würden sie den da wahrscheinlich auch rauskriegen, wenn sie jetzt komplett hart auf hart gehen, dann enteignet man den ursprünglichen Eigentümer oder so, weil Gemeinwohl darf, oder so.
Bedarf.
Ja, Gemeinwohl. Und dann kriegt man den da auch raus. Also die harten Bandagen haben sie jetzt noch nicht angezogen, aber es ist einfach unfassbar. Weißt du, da musst du von deinem Verpächter erfahren, dass sich die Stadt bei ihm gemeldet hat und ihn irgendwie dazu überreden will, den rauszuschmeißen. Also.
Ja, meine Damen und Herren, falls Sie immer noch irgendwie Restvertrauen in die Politik haben sollte, hier wird es Ihnen genommen, ja? Zuverlässig.
Ja. Ja, gut, jetzt auch mal dank News, ne? Aber wir bringen es halt, oder wir tragen die Botschaft weiter.
Ja, die
Botschaft, ne?
Also, das ist ja, ich weiß es nicht, keine
Wahnsinn.
Ahnung. Also. Jetzt haben wir so viel über die Grünen hergezogen. Ja. Wir wollten eigentlich über Trump reden und so weiter und so fort. Also ich meine, wie gesagt, es ist ja kurz vor 8, ne? Also kurz vor 12 beziehungsweise und ich glaube, wir hatten es schon festgestellt. Wir vermuten, dass Trump gewinnen wird, wären aber auch nicht maßlos überrascht, wenn es nicht gelingen würde. Ja, ja, also wie gesagt, die Zeichen stehen eigentlich sehr deutlich, sehr, sehr deutlich dafür, dass Trump die Wahl einsacken wird und zwar mit überwältigender Mehrheit. Also da gerade die Umfragen, die geben ja nicht wieder, wie viel Wahlmänner er dann gewinnen wird. Also das ist, wie gesagt, Umfragen macht man im ganzen Land, also in den ganzen Vereinigten Staaten. Und selbst dort führt er jetzt, aber was vorher auch schon klar war, in den sogenannten Swing States hat er ja auch schon vor ein paar Wochen, sage ich mal, geführt. Und das hätte dann auch schon gereicht, um ihn halt wirklich mit großem Abstand ins Weiße Haus zu befördern. Und ja, wie gesagt, ich meine, es spricht ja auch so gesehen alles für ihn. Es spricht, also diese, ne, hier dieses eine gescheiterte Attentat mit diesem glorreichen Bild.
Zwei.
Ja, Ja gut, wobei das zweite, das war ja jetzt nicht ganz so dramatisch, ne? Das hat jetzt nicht so die Runde gemacht. Also das erste, das war ja.
Ja, das war ja schon.
Das war schon, krass. Da sind schon epische Bilder bei rumgekommen, aber noch viel epischer ist ja jetzt dieser Auftritt bei McDonald's.
Großartig.
Das ist, ich sag mal,
der hat Wahlkampf im Blut.
Der versteht, was er tut. Ne? Also ich meine, er hat es halt richtig, richtig raus, für richtig gute Bilder zu sorgen. Ja. Und das Witzige dabei ist, diese Bilder verselbstständigen sich in unserer heutigen Zeit natürlich irgendwo. Und was da für Memes
entstehen,
das ist einfach glorreich. Ja, also es gibt ja hier diesen Gag, ja, wenn man bei McDonald's ein Eis kaufen will, die Eismaschine ist meistens kaputt. Und genau. Das ist so ein Running Gag in den Vereinigten Staaten. Ich glaube, hier funktionieren sie tatsächlich noch besser. Aber in den Vereinigten Staaten ist es so, dass die Eismaschine bei McDonald's meistens kaputt ist. Und dann hat jetzt irgendjemand so ein wundervolles Meme gemacht, KI generiert. Das können wir eigentlich einblenden, ne?
Ja, Einblendung jetzt.
Einblendung jetzt, ne? Also es ist es ist einfach episch. Es ist einfach mega. Wie da für ihn gearbeitet wird und was ich jetzt auch hier so an den deutschen Medien so interessant finde, jetzt wo eben rauskommt, dass es doch eventuell für Donald Trump ausgehen könnte, da sucht man jetzt natürlich nach Erklärungen. Mhm. Ja, und selbst jetzt, wo eigentlich mehr oder weniger festzustehen scheint, dass er dann wohl der nächste Präsident wird, selbst jetzt noch geht man hin und traut sich nicht, also kann gar nicht hingehen und sagen, ja, er tut, macht auch was richtig. Nein, jetzt geht man hin, ja, Kamala Harris ist vielleicht doch nicht so übermenschlich, göttlich, perfekt. Mhm. Sie macht auch Fehler. Und von diesen Fehlern, die Kamala Harris macht, ja, profitiert natürlich Trump, ja. Mhm. So, und das ist auch wieder so eine Darstellung der Dinge. Also das sind Welten, die da auseinanderklaffen zwischen der Darstellung hier in Deutschland und der Darstellung in den Vereinigten Staaten. Also in den Vereinigten Staaten hast du hier und da sogar noch Mittelstrahlmedien, die Sachen dann auch beim Namen benennen. Das sind nicht nur alternative Medien, das sind auch, wie gesagt, Mittelstrahlmedien. Das hat man zuletzt gesehen bei Fox News, als dieses Interview da mit ihr geführt worden ist und sie komplett ja zusammengebrochen ist im Prinzip, wo dann hier ihre Mitarbeiter dem Moderator signalisiert haben, ja, bitte abbrechen. Ja,
aber die deutsche Presse hat ja gesagt, nein, die hat Trump zerlegt.
Die deutsche Interview, Presse hat daraus einen fulminanten Sieg gemacht. In Trumps Haus und
Hofsender.
Also, genau, also es ist absolut irre.
Unfassbar.
Ich meine, der Punkt ist ja der, die Leute, also die Redakteure dieser Zeitschriften bzw. Sender, die wissen natürlich, meine Zuschauer sind so komplett hirnverbrannt, so komplett hirnentkernt, die werden auf keinen Fall hingehen und sich eine amerikanische Sendung angucken oder amerikanische Nachrichten lesen. Die glauben mir einfach, was ich denen berichte, ja. So, ja, wie gesagt, also und deswegen kommt einem das auch manchmal so, ja, schon ein bisschen übertrieben. Das ist wirklich. Es kommt einem schon manchmal sehr skurril vor, wenn man sich hier in Deutschland des Westfernsehens bedient und dann mal guckt, wie es denn dann tatsächlich ist, ja. Ja, es ist natürlich fantastisch. Und ja, wie gesagt, vielleicht noch mal ein paar letzte Worte. Also die letzten Gegenmaßnahmen, die ja jetzt gegen Trump ergriffen werden, das ist auch wie aus. Ich habe mir da Notizen gemacht.
Mit einem Stift?
Natürlich.
Etwa von Hörner?
Aber natürlich, denn
Freiheit schreibt man mit Hörner.
Ich muss jetzt immer lachen, ey.
Ja. Hörnerstifte, Einblendung jetzt. Meine Damen und Herren, in gerade mal 2 Monaten ist Heiligabend. Ja, nur noch 2 Monate und das ist die Gelegenheit, sich über Geschenke den Kopf zu zerbrechen und vielleicht jetzt schon in die Handlung zu gehen. Also, falls Sie noch ein wirklich tolles, exquisites Geschenk für Ihre Freunde, Familienmitglieder, Verwandten suchen, ja, dann schauen Sie doch mal vorbei bei Hörner. Mhm. Legen Sie sich da einen Stift zu, ein Etui, eine ganze Mappe mit dem Code, wie heißt das nochmal? Freiheit 10.
Und Sie müssen Ihren Verwandten noch nicht mal sagen, dass Sie das mit Rabatt gekauft haben.
Genau. Verschweigen Sie das einfach, ja. umso großzügiger erscheinen sie. Ja. Wie gesagt, kaufen Sie Hörnerstifte jetzt, genau, kurz vor Weihnachten. Ja, Sie haben nicht mehr viel Zeit. So, ja, ich habe mir Notizen gemacht. Also wie gesagt, ich habe mir jetzt noch mal Notizen gemacht, weil wie gesagt, wir laufen ja jetzt gerade auf das Finale zu. Sind ja nur noch nicht mal zwei Wochen. Ne? Mhm. So und jetzt kommen die Gegenmaßnahmen. So, ja. Und das ist natürlich, also ich hätte jetzt fast gesagt genial, aber ich meinte das genaue Gegenteil. Das ist so offensichtlich, so plump, ja, mhm. dass es einem wirklich die Sprache verschlägt.
Also ja, es hat jetzt mir, wieder irgendein Model
auf. Pass auf, ich habe hier, wie gesagt, die Notizen. Also kurz nachdem Donald Trump bei McDonald's seinen glorreichen Auftritt hatte, der sogar von deutschen Mittelstrahlmedien als für ihn vorteilig ausgelegt worden ist, ja, kommt die Nachricht von E. coli-Bakterien, die wohl bei McDonald's in Umlauf gebracht worden sind. Und ein Mensch ist gestorben, ja, wir sind so irgendwie im Krankenhaus und so. Also unmittelbar danach. Ne? Und wahrscheinlich ist sogar Trump schuld. Ne?
Ja.
So,
ja,
und dann die Geschichte. Und dann ist heute diese Geschichte mit dem Ex-Model Stacey Williams erschienen. Er hat sie wohl kurz vorm Urknall oder kurz danach, irgendwann 1993, begrapscht. Ja, das fällt ihr dann heute ein, ja. Heute, über 30 Jahre danach, diese Dame, das sollte man wissen, war zu diesem Zeitpunkt mit, ja, wer glaubt es, Jeffrey Epstein, der sich nicht selbst getötet hat, zusammen, ja.
Was ist denn Ding?
Ja, das stand sogar in der Bild-Zeitung.
Ja, gut, ich lese das ja nicht.
Ja, ich tue es auch nur für die Zuschauer. Ja, aber
ich lese ja nur Überschrift.
Also, wie gesagt, wir haben jetzt hier E. coli-Bakterien, Ex-Model, ne, Sexualaffäre und dann hat sich ja jetzt noch der Stabschef, der Ex-Stabschef unter Donald Trump höchst selbst, John Kelly, der hat sich jetzt zu Wort gemeldet und kommt jetzt so mit Geschichten wie, ja, der fand Hitler gut oder er sieht in ihm, also nee, er hat jetzt
stimmt,
nicht
gesagt. Er hat ihn lobend erwähnt. Oder
ja, er hat wohl tatsächlich gesagt, er wünschte sich Generäle, die so treu wären, wie die Generäle Hitler gegenüber treu gewesen. Ah. Das war so der Vergleich. Aber er hat dann auch klar und deutlich zu verstehen gegeben, dass er Donald Trumps Persönlichkeitsstruktur als faschistisch einstuft.
Ja, natürlich.
Also wir haben alles. Wir haben Hitler, Krankheit, Sex. Ja, das wird jetzt alles auf einmal gegen Donald Trump ins Feld geführt und das,
nachdem wie gesagt, die Attentate nicht geklappt
nachdem haben. Nachdem die Attentate nicht geklappt haben und jetzt haut man noch mal raus.
Scheiße.
Und, also ich muss ehrlich gestehen, wenn das deren letzte Pfeile im Köcher gewesen
ist. Das kann nicht deren letztes Aufbauen sein.
Also ich sag ja da nur, wenn. Es ist ja nicht mehr viel
nächste
Zeit. Die müssen jetzt wirklich in die Handlung kommen. Ja. Sonst wird das nichts mehr mit Harris im Präsidentenamt. Aber wenn das jetzt die letzten Pfeile im Köcher gewesen sind, dann ist vorbei. Das wird selbst den Anhängern von Kamala Harris zu plump erscheinen.
Ja.
Ja, also das ist schon, wobei ich glaube, hier in Deutschland, die nehmen das für voll.
In Deutschland nehmen sie es für voll, ja.
Die auf jeden Fall. Die brauchen etwas, um ihr wankendes Weltbild irgendwie noch zu stabilisieren, ja. Weil es kann nicht sein, was nicht sein darf. Ja, genau, ja.
Irgendwann hatte mir mal einer auf Discord erzählt, ich weiß nicht, ob er das persönlich war oder ein Kumpel von ihm, eigentlich auch ziemlich freiheitlich eingestellt gewesen. Ich meine, es war ein Kumpel von ihm, eigentlich ziemlich freiheitlich eingestellt gewesen. Und aber so richtiger Trump-Hasser. Mhm. So, und weil er halt die deutschen Medien konsumiert, ne?
Okay.
Und also der wusste halt nichts über Trump, außer dass er angeblich Hitler ist, ne? Und dann hat er sich mal ein bisschen mit dem beschäftigt und dann hat er den wohl angesprochen und gesagt, ey, das ist ja voll der korrekte Dude eigentlich. So, der hatte irgendwas über den gelesen, irgendwie Biografie oder weiß ich nicht mehr, irgendwas. So, auf jeden Fall hat er sich mit Trump beschäftigt und gesagt, ja, also nee, der ist ja gar nicht, der ist ja überhaupt nicht Satan. Komisch, ne? Also die Deutschen sind schon sehr, sehr stark von dem geprägt, was die deutschen Medien über Trump berichten. Überhaupt, über die gesamte Politik. Aber ja, einen Kritikpunkt habe ich direkt noch, wenn das so kommt. Trump und Musk sind ja hier Team America, Einblendung jetzt.
Kaufen Sie eigentümlich frei in der Einzelausgabe, im Schnupperabonnement oder im Jahresabonnement. Genau. Das ja unbedingt, weil, ne, wie gesagt, das alles hier muss auch irgendwo, ne, finanziert werden, ja, und davon leben auch wir zum Teil.
Und das ist ja kein schlechtes Magazin.
Nee, das ist wirklich ein ganz herausragendes Magazin. Und ja.
Also das Abo lohnt sich ja nur dafür schon. Also ja, nicht mal, ja? Also
ja. Das ist, es ist eben, wie gesagt, sehr herausragend, aber sie sehr tun damit auch ein gutes Werk vor allen Dingen für sich. Ne?
Genau.
Ja.
Nee, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, die sind ja Team
America.
Team America, also Musk und Trump halt, ne? Ja. Und Trump will ja auch Musk da irgendwie so dieses Staatabschaffministerium irgendwie oder Effizienzministerium da geben. Aber auch, es soll eine Behörde geschaffen werden, die autonomes Fahren reguliert.
Reguliert?
Und, beziehungsweise bewertet, ob, also es muss irgendeinen Maßstab geben. Mhm. Und an diesem Maßstab, der dann von der Politik geschaffen wird, werden dann die Autos oder die Hersteller bewertet, wie gut dieses autonome Fahren jetzt funktioniert.
Okay.
Und da rieche ich natürlich auch wieder Lobbyismus. Ne? Also im Sinne von Musk, der autonomes Fahren anbietet. Und dann kommt eine Behörde, die dann sagt, welche Autos besonders gut autonom fahren oder welche den Richtlinien entsprechen. Mhm. Da muss man natürlich schon wieder sagen, Afuera. Ja. Also ob das alles nur Staatsabbau ist, was da betrieben wird, wenn man dann schon wieder neue Behörden erlässt.
Das glaube ich nicht.
Also weiß ich nicht. Finde ich nicht geil.
Ja, ich finde das auch nicht geil. Aber dazu muss man an dieser Stelle sagen, wir sind ja keine Demokraten. Wenn es nach uns ginge, gäbe es überhaupt gar keinen Staat. Ja, da gäbe es auch keinen Trump, ehrlicherweise zugestanden.
Aber doch, als Unternehmer.
Als Unternehmer. So, vielleicht sogar als Staatsunternehmer. Ich könnte mir vorstellen, dass er sogar so eine Art Privatstadt führen würde.
So ist ja immer USA GmbH?
Ja, USA GmbH, warum nicht? Ja. Ne? Wäre doch total basiert, wie man so schön sagt. Ne? Ja. So, und da wären wir auch schon beim, komm, jetzt müssen wir aber langsam mal.
Ja, sollen wir noch? Oder,
boah, ja, komm.
Oder sollen wir zum Abschluss kommen? Weil ich weiß nicht, ob wir da, also Milei haben wir noch. Milei, ja, ging jetzt die Tage rum.
Ich weiß nicht, entweder Milei oder News. Ich würde sagen Milei.
Ja, wir hätten dann auch noch den Radweg-Unsinn, den Null-Bock-Tag, Libertarismus eine Stadt ohne Staat, Michael Saylor.
Okay, dann würde ich sagen, wir packen Milei und Libertarismus eine Stadt ohne Staat zusammen jetzt. Und zwar, was ja jetzt gerade auch wirklich auffällt, das ist in den letzten Tagen. Ne?
Wie man schießt wieder, ne?
Wie man, ja, aber nicht nur schießt. Also es sind ja zwei wirklich konträr aufeinander abgestimmte Artikel erschienen, einmal bei der Zeit.
Mhm, genau.
Ja, und das ist auch wieder enorm genial. Bei der Zeit heißt es Libertarismus. Eine Stadt ohne Staat. Mit privaten Städten wollen sich radikale Kapitalisten von angeblicher staatlicher Gängelung befreien. Nein, diese Gängelung, die ist tatsächlich nicht nur angeblich. Die Ideologie dahinter finden besonders bei der AfD Anklang. Ja, das ist auch wieder so traurig. Jetzt bringt man Libertarismus mit der AfD in Verbindung, was nicht hundertprozentig verkehrt ist. Die AfD hat ja Leute in ihren Reihen, die durchaus libertäres Gedankengut vertreten. Und hier und da taucht es ja auch im Parteiprogramm auf. Aber es ist halt keine libertäre Partei. Die einzige libertäre Partei, die es in Deutschland gibt, das ist die PDV, meine Damen und Herren. Und da können Sie
mal. Das sind auch Kommunisten, aber. Ja. Da können wir ja mal gesondert drüber talken.
Manche sagen so.
Nee, ich finde raus an Dirk.
Ich finde nicht. Nee, wie gesagt, es ist aber auch nur wieder dieser Versuch hier von der Zeit, den Libertarismus in Sinnzusammenhang mit Rechtsextremismus zu bringen.
Das, ja, und das Krasse ist ja, ich meine, also der Artikel, das ist ja mal wieder ein Schundartikel.
Ja.
Ne? Also. Aber vielleicht gibt es da trotzdem Leute, die sich jetzt denken, so, also diese Idee mit diesen freien Privatstädten, Sonderwirtschaftszonen, das hört sich jetzt nach einer guten Sache an.
Könnte doch funktionieren.
Und dann bringt man das aber auch in Verbindung ja mit der AfD und denkt sich dann, ah ja, wenn die AfD das doch will, dann kann man die ja wählen. Also das ist ja praktisch Werbung für die AfD.
Ja.
Das schrieb Christian Schneider auch so, also die Mainstream-Medien sind ihnen nichts besser als Werbung für die AfD zu machen, obwohl es ungerechtfertigt ist, weil ich finde das weder im Parteiprogramm bei denen, noch dass das irgendwie häufig thematisiert würde oder so.
Ja.
Ja klar, irgendwo gab es mal ein Gespräch mit irgendwelchen Freien Sachsen, nicht Freien Sachsen, hier mit dieser Bürgerrechtsorganisation, Bürgergenossenschaft Sachsen oder sowas und so. Da gibt es Gespräche und so, man unterhält sich, aber das ist jetzt nichts, was die AfD jetzt irgendwie im Programm hätte. Ja. Sowas, ne? Und deswegen ist die Einleitung hier schon wieder Lügenpresse. Alles, was im Artikel steht, ist im Prinzip auch wieder mehr oder weniger an den, also genau, hier schreiben sie auch von der Bürgergenossenschaft Mittelsachsen, haben sie immerhin verlinkt. Was halt auch Kollektivismus ist, halt nur den.
Freiwilliger Kollektivismus.
Ja, 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 das ist halt die Vorstellung, wie sie leben wollen. Das ist ja auch okay, ne? Aber dann haben die ja Soziologe Camper, ja? Also. Warum, wenn es um Privatstädte geht oder freie Städte oder Sonderwirtschaftszonen, warum graben die den Camper immer aus?
Was ist?
Der ist ja angeblich Experte für Libertarismus. Ich glaube, das steht sogar im Artikel.
Ja, und Rechtsextremismus.
Und Rechtsextremismus.
Der
hat aber vom Libertarismus entweder keine Ahnung oder er lügt.
Ja, das ist der Mann, dessen Profilbild man riechen kann.
Soziologe Camper fürchtet, dass sich libertäre Ideen in Mittelsachsen auf einen ganzen Landstrich ausdehnen könnten, in Form einer Sonderwirtschaft.
Boah, da würden wir aber hin.
Also der hat Angst, dass das erfolgreich wird. Ja, ja. Der hat Angst, dass Leute das geil finden und dahin ziehen und sich das ausweitet.
Ja.
Das ist das, was ich seit Jahren sage. Der Camper, der hat Angst, dass dem seine Zahlschweine, seine Sklaven abhauen.
Ja. Genau das ist es. Er hätte in dieser Sonderwirtschaftszone überhaupt gar keine Möglichkeit zu überleben. Außer vielleicht durch Arbeit.
Das ist ja auch das Schöne, er muss ja nicht dahin. So lass die Leute doch ihre Sonderwirtschaftszonen, ihre freien Privatstädte haben. Niemand zwingt dich dahin zu ziehen.
Es ist ja, guck mal, ich sag's dir ja nochmal, also es ist an dieser Stelle, man muss es immer und immer wieder betonen, es ist ja wirklich das hat ja hier diese Zeiten jetzt gerade, um das Ganze jetzt mal, um da so einen Bogen drüber zu spannen. Was jetzt gerade stattfindet, ist wirklich ein Glaubenskrieg fast schon. Also es ist wirklich ein Überzeugungskrieg zwischen Leuten, die der festen Überzeugung sind. Nee, wobei, das stimmt gar nicht so sehr. Ich glaube, die Leute, die jetzt an der Macht sind, die Leute, die jetzt dieses ganze Gefüge für sich erschlossen haben und die daraus ihren Wohlstand ziehen, ihre Existenz ziehen, ihren Reichtum ziehen. Diese Leute wissen genau, dass ihre Idee, das, was die den Leuten verkaufen, ne, mittels ihrer ideologischen, weiß ich nicht, Reden und so weiter, ihrer ideologischen Vorstellung, also dass das schlicht und ergreifend in einem Wettbewerb gegenüber anderen Ideen keinerlei Bestand hätte. Das würde sofort zusammenbrechen. Ja. Gleichzeitig wissen wir, was wir brauchen, ist einfach nur die Idee, die wir haben, da müssen wir nichts verschönern, da brauchen wir gar nichts, dazu erfinden oder weglassen. Wir wissen genau, wir sagen ja relativ deutlich, du bist für dich und dein Leben verantwortlich und kümmere dich. Und du hast von niemandem irgendetwas zu erwarten. Du hast alle Möglichkeiten, trägst aber auch alle Risiken. So, und es gibt Leute, die sagen dann, wow, möchte ich machen. Und dann gibt's aber auch sehr, sehr viele Leute, die sich dann ins Hemd machen, weil, wie gesagt, der Staat hat sich diese Leute ja wirklich so herangefüttert. Aber der Punkt jetzt gerade, und das sind diese wirklich wundervollen, hochspannenden Zeiten, genau diese Leute, die immer so auf den Staat gebaut haben und die sich diese Idee überhaupt gar nicht trauen zu denken, ja, oder durchzudenken, genau diese Leute, die immer auf den Staat gebaut haben, die stellen jetzt gerade fest, in was für einer prekären Situation sie sich jetzt gerade befinden. Ja, also sie stellen ja fest, was um sie herum geschieht, und zwar komplett an ihrem Willen vorbei. Also alles, was geschieht, das wollen die ja gar nicht. Passiert trotzdem.
Ja.
So, und alles, was die möchten, passiert gleichzeitig nicht. Mhm. So, und das ist jetzt, wie gesagt, also da kommt jetzt hier, jetzt wird sich in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren herausstellen, wie stark die kognitive Dissonanz in jedem Einzelnen ist. Mhm. So, und ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, dass ein gewisser Teil der Bevölkerung jetzt vielleicht angesichts dieser wirklich sehr, sehr krassen Zustände, ja, den Bruch mit vorangegangenen Überzeugungen vollziehen wird. So, und da ist es natürlich umso wichtiger, dass eben solche Ideen, wie gesagt, der Libertarismus als Idee, solche Ideen von vornherein diskreditiert werden, damit man gar nicht erst auf die Idee kommt, das überhaupt in Erwägung zu ziehen. Wobei ich genau glaube, genau das, also genau diese Bemühungen, diese Idee zu verteufeln, die werden über kurz oder lang genau das Gegenteil bewirken. Dann werden die Leute sagen, Moment, das ist doch der Schwachkopf, der immer für die alte Idee gestanden hat, der hat doch mal eine andere Idee erwähnt, die der gar nicht gut fand. Ja, die gucke ich mir doch jetzt an. Mhm. Wie gesagt, also es kann gar nicht oft genug passieren, dass, wie gesagt, die Idee überhaupt nur erwähnt wird. Ne?
Ein Satz hier noch, ne?
Ja.
Der mich ja, it kotzt mich komplett an. In der europäischen Politik werden libertäre Kräfte ebenfalls stärker. Bei der Europawahl wurde die AfD in Deutschland zweitstärkste Kraft. Die wirtschaftlichen Vorstellungen der AfD sind nicht durch und durch libertär, doch ihre Vorstellung von Kapitalismus finden viele Libertäre gut. Also ich weiß, okay, da ist jetzt wieder die Frage, wer gehört alles zum Label libertär? Ja.
Ja.
Also wenn wahrscheinlich nach der Vorstellung gehört die FDP noch zum Label.
Ja, ja. Aber ich glaube, die FDP nicht erwähnt. Ich glaube, die wurde am Anfang des Artikels auch erwähnt. Hat mit den Vorstellungen von Libertarismus der FDP nicht viel zu tun. Ich glaube, das wurde am Anfang erwähnt.
Tatsächlich?
Ja, ich glaube schon. Oder habe ich das vorher
gesagt? Mit liberaler Politik im Sinne der FDP wenig zu tun. Genau. Libertäre sind extreme Kapitalisten.
So, genau.
Ja. Steuern insbesondere sind für sie Raub.
Ja, was ja auch richtig ist.
Ja, sagt Kemper. Danke, dass du gesagt hast, Steuern sind Raub.
Genau. Klicken Sie jetzt auf mein Video. Kennen Sie mein Video? Drei Worte wie ein Gedicht. Googeln Sie mal. Drei Worte wie ein Gedicht und schauen Sie sich dieses Video an und teilen Sie das mit aller Welt.
Aber also, ich weiß nicht. Ja, die AfD mag irgendwo am ehesten kapitalistisch sein oder am ehesten freimarktwirtschaftlich. Aber da ist halt auch so viel Gedöns dabei. Ich habe letztens wieder irgendwo gesehen, oh, wir brauchen mehr Geld für sozialen Wohnungsbau. Mm-hmm. Nee, komm, verpiss dich, afuera. Ja. Wir brauchen nicht mehr Geld für sozialen Wohnungsbau. Wir brauchen einfach nur einen freien Markt. Dann findet das ganz von alleine statt.
Einblendung jetzt.
Der Markt muss das regeln. Der Markt muss das regeln.
Komm, den Höcke blende ich nicht mehr ein. Nee. Der ist so schlechte Qualität auch.
Schade, ey. Das.
Ich meine, keine Ahnung, wenn ich ein Gespräch mit Höcke führen würde, nee, der wird nicht dahinter stehen. Der hat das in diesem einen, in der Energiepolitik, in diesem einen Feld hat er das gemeint und wahrscheinlich auch nicht 100% ernst. So, also er ist auch nicht 100%
Nein, also man muss dazu sagen, es sind, wie gesagt, die Gedanken, die durch die AfD vertreten werden, das sind, wie gesagt, keine originär libertären Gedanken, aber was die AfD eben in vielen, vielen Bereichen, das muss man ihr einfach wohlwollend zugestehen, was sie halt wirklich verstanden hat. Mhm. Das ist eben die Tatsache, hohe Steuern schlecht, viel Bürokratie schlecht, ja, Zuwanderung in die Sozialsysteme ganz, ganz schlecht. So, und man hat seitens der AfD erkannt, dass dieser Staat ja, wenn du so willst, ein Ressourcenverwalter ist. Mhm. Ja? Der hat halt nur begrenzte Ressourcen. Das ist ihnen auch bewusst. So, also, und man weiß halt, wenn die Ressourcen begrenzt sind, dann muss man damit entsprechend sparsam umgehen, beziehungsweise diese Ressourcen möglichst effizient nutzen. Mhm. So, und das ist das, was, ich sag mal, unseren sozialistischen Politikern.
Aber das ist kein.
Also, das ist kein libertärer Gedanke.
Ja, eben. Nein, weil wie gesagt, weit will man libertär ausbreiten bis ganz kurz vom Kommunismus, ist alles, was nicht Kommunismus ist, direkt libertär, so wie alles, was
so,
nicht
so, so Kommunismus erscheint es, ist, so erscheint es jetzt Faschismus? Gerade. So erscheint es jetzt gerade in dem Artikel, ja. Dass Leute, die vielleicht, ich sag mal, sich der Marktwirtschaft ein bisschen mehr öffnen würden, dass die schon Libertäre sind. Ja? Ja. Ne, also das ist natürlich Unfug. So, ne? Im Libertarismus wissen wir, also die kleinste Minderheit ist das Individuum, der gehören alle Rechte.
Ja, ja.
So, und das ist natürlich, wie gesagt, in der AfD noch nicht völlig durchgedrungen. Wobei, wie gesagt, ich kriege ja doch recht. Also ich meine, also, wenn ich
guck mal,
jetzt ja. Mal ganz im Ernst, wir haben relativ viele Abonnenten von der AfD. Ne? Also es gibt hier so Kreisverbände, ja. Bundes, weiß ich nicht, Landesverbände ja. Und so weiter, die EF abonnieren. Es gibt keinen einzigen FDPler.
Ja.
Also, beziehungsweise vielleicht gibt es ja.
Zumindest ist mir jetzt keiner bekannt. Also es gibt auf jeden Fall keinen FDP-Landesverband.
Also kein Verband. Hätte. Also ich wüsste nicht, dass irgendein FDP-Kreisverband oder Landesverband oder irgendeine Einheit der FDP uns abonniert. Ja. Ne? So, und,
ja gut, wir hetzen ja auch gegen die, aber die AfD hält das besser aus. Ja, die AfD hält das besser aus, mal Kritik zu kriegen.
Ja, aber wie gesagt,
Es würde denen ja auch helfen, wenn sie unsere Kritik annehmen.
Ja, es würde euch helfen, liebe Freunde von der AfD, hört uns einfach zu. Teilt dieses Video doch einfach unter euren Landtags- und Bundestagsfreunden. Ne? Wir mögen die Sozis halt auch nicht. Ne? So gemeinsam sind wir stark.
Du Scheiße, jetzt verbrüdern wir uns jetzt hier oder was?
Ich will doch nur unsere Reichweite erhöhen, Mann.
Ja, ja.
Nee, und da ist klar. Mir jedes Mittel recht.
Und ja, klar, also die AfD wäre auch in der Lage, den Staat effizienter zu machen. Da bin ich auch von überzeugt.
Ja.
Genauso wie Milei.
Ja.
Da ist aber jetzt auch wieder die Frage, wollen wir das? Wollen wir einen effizienten Räuber? Oder wollen wir keinen effizienten Räuber? Wollen wir einen Räuber, der ineffizient ist?
Ja.
Der irgendwie seine Steuergelder in Radwege in Peru steckt, statt in Massenüberwachung, statt in die Polizei und so weiter. Das sehen wir ja bei CDU auch. Ja. Die wollen ja den Polizeistaat ausbauen.
Ja.
Die sind ja voll da, die geben ja Vollgas.
Weniger Wokismus, mehr Polizeistaat.
Ja, genau.
Ja.
So, aber wollen wir das? Nein. So, wollen wir einen effizienten Staat? Das ist die Frage.
Jetzt ist das ist wirklich eine hochinteressante Frage. Aber ich sag mal so, da kommt jetzt wieder diese Idee mit der Idee in den Raum. Also wenn jetzt jemand wie Milei hingeht diese Idee durch sein Tun, durch sein Handeln implementiert, ja, und dadurch Erfolg hat. Dann, ne, wie gesagt, du siehst, okay, pass auf, also ich glaube hier, wie gesagt, da ist ja noch ein anderer Artikel erschienen, wir haben ja jetzt sind ja jetzt auf den von Zeit Online eingegangen, genau. Aber es ist ja noch ein zweiter erschienen und zwar bei NTV, da hieß es dann Person der Woche, Javier Milei, die argentinische Kettensäge wirkt, ja, so, und das war dann halt wirklich ein Artikel, der vollumfänglich
hier beeindruckt.
Richtig beeindruckt. Ja,
also er war neutral und die Überschrift war bombastisch.
Bombastisch, aber auch auf die Erfolge, die sich ja jetzt wirklich eingestellt haben, auf die wurde eingegangen. Das ist jetzt der Punkt. Wir haben die Idee Libertarismus repräsentiert durch einen Javier Milei. So, und was macht Milei? Er reduziert den Staat. Das sind seine Schritte. Und
macht
er sieht,
ihn dabei aber gleichzeitig effizienter.
Macht ihn effizienter. Aber warte. Wir haben hier in Deutschland das riesengroße Problem, und das habe ich hier, glaube ich, auch schon an dieser Stelle 20.000 Mal erwähnt. Das Denken hier in Deutschland, in weiten Teilen der Bevölkerung, ist ja das, dass wenn der Staat nur noch ein Gesetz erlassen würde, nur noch eine Steuer erheben würde, dann würde alles gut werden. Also ja, hier ist der Gedanke tendenziell der, es braucht mehr Staat, um die sich auftürmenden Probleme zu lösen.
Ja.
Das ist die Grundüberzeugung. Ich sage, es wäre schon viel, nein, es wäre alles damit gewonnen, wenn dieser Gedanke, ja, ausgelöscht
wird. Braucht man
nicht. Dieser Gedanke ist komplett falsch.
Ja.
Dieser Gedanke ausgetauscht wird durch den Gedanken, den ja Javier Milei gerade repräsentiert, dass weniger Staat vielleicht auch mal eine Lösung wäre. So, und der Unterschied ist der, in dieser Gedankenrichtung, dieser sozialistische Superstaatsgedanke, der lässt sich ja theoretisch bis ins Unendliche fortsetzen. Also bis wir alle zu 100%
Kontrolle.
Die totale Kontrolle bis zu 100% Ja.
Steuern, Vorschriften.
Steuern, alles. Vorschriften und dann sind wir halt wirklich die Legehennen in unseren 15-Minuten-Städten. Ja, das ist dann das Finale.
Genau. Das ist Utopia.
Das ist Utopia. Darauf freuen wir uns doch alle, nicht wahr? Ne? Es lebe die Demokratie.
Es lebe die Demokratie. Es lebe die Demokratie.
So. Ich leg's wieder synchron drüber.
Ja, so auf jeden Fall. Javier Milei steht ja, wie gesagt, für das genaue Gegenteil. Und diese Idee ist dann ja, ich sag mal, angelegt, um sich dann weiterzuentwickeln. Dann werden die Leute, wenn sie diese Idee einmal gewonnen haben, ja vielleicht auch mal sagen, ja hör mal, kannst du nicht noch eine Behörde abschaffen? Hör mal, kannst du nicht noch eine Steuer abschaffen? Kannst du nicht noch eine Regulierung abschaffen? Also dass dieser
weiß nicht, dafür fehlt der Schmerz bei all diesen Leuten. Ich meine, klar, wenn jetzt jemand mit der Baubehörde Probleme hat, dann möchte er gerne die Baubehörde weghaben. Dann, und danach ist er zufrieden.
Ja, genau. Ist doch schon mal was. Und wir wissen, alle haben Probleme mit allen möglichen Behörden.
Ja, dann, aber die Demokratie funktioniert ja, dass du Mehrheiten findest und nicht, dass du das die eine Minderheit will das, die andere Minderheit will das, die andere will das und kann man sich wieder nicht einigen.
Wobei ich schon glaube, dass dass wenn die Leute beobachten, und das werden sie ja, oder das tun sie ja mittlerweile, ja, wenn sie sehen, okay, pass auf, es tut nicht nur nicht weh, dass gewisse Behörden und Gesetze und Steuern abgeschafft werden.
Nee, das tut schon weh dem einen. Also denen, die da betroffen sind. Er hat ja jetzt hier irgendwie ein Drittel der Leute rausgeschmissen.
Ja, die zählen nicht. Ne? Das sind ja die Nutznießer dieses Systems.
Ja, klar. Also ich traue auch nicht um die oder habe da Mitleid mit denen.
Aber ich sag mal, ich glaube, die Renten sind ja wieder gestiegen und so weiter. Inflation ist weg. Das spüren die Leute. Wenn die Leute denn hier diesen Zusammenhang.
Ja, weg ist die Inflation auch nicht. Also,
ja, aber guck mal,
man sollte den Typen auch nicht zu hoch loben.
Nein, ich will den ja gar nicht zu hoch loben. Es geht ja gar nicht darum, dass er jetzt alles richtig macht. Macht er nicht. Das Einzige, was er jetzt in Anführungsstrichen richtig macht, ist überhaupt diesen Gedanken umzudrehen. Nicht mehr Staat ist gut, sondern weniger Staat ist gut. Und aus weniger Staat, ne, das kann sich auch bis zur Privatrechtsgesellschaft weiterentwickeln. Ja. Warum nicht? Das ist eigentlich das Einzige, was wenn du so willst, was man ihm hoch anrechnen kann, wenn es denn funktioniert, ob das jetzt wirklich so weit kommt, dass die Leute dann.
Ich würde vielleicht mal in die Hände klatschen, wenn er die Einkommenssteuer vollständig abschafft. Für alle. Nicht für, hier nur die Armen. Nee, auch für die Reichen. Für alle.
Anblendung jetzt.
Also da würde ich vielleicht mal klatschen, weil das ist halt. Also, es betrifft ja jeden. Mhm. Ne? Und nicht, dass ich jetzt Kollektivist wäre, aber. Da könnte halt wirklich dann jeder von profitieren, wenn er einfach sein Einkommen behalten darf. Mhm. So. Da würde ich vielleicht klatschen. Aber keine Ahnung, also hier steht ja kommt irgendwie 3000 noch. Mitarbeiter hat er jetzt da irgendwie rausgeschmissen, weil er das Finanzamt abgeschafft hat. Das haben ja auch viele total direkt falsch verstanden. So, ja, er hat das Finanzamt abgeschafft. Ja.
In seiner jetzigen Form.
In seiner jetzigen Form, ja. Also zwei Drittel der Leute, die da mit Verwaltung des Raubgutes oder Eintreibung des Raubguts zuständig waren, zwei Drittel davon arbeiten weiter in dem gleichen Bereich.
Aber für weniger Geld.
Ja, das stimmt. Auch für weniger Geld, immerhin. Ja, aber, ja. Also klar, das sind immer so kleine Schritte in die richtige Richtung, aber am Ende.
Stell dir mal vor, wir hätten das hier in Deutschland. Wir hätten diese kleinen Schritte würden hier in Deutschland.
Ja.
Die Hälfte der Ministerien wäre weg. Ich weiß nicht, wie viel Regulierungen und Gesetze er gestrichen hat, wären weg.
Ja, also es wird schon das Leben erleichtern.
Definitiv. Es würde das Leben erleichtern und ja, wir müssen mal realistisch bleiben. Wird sich die Anarchie jemals durchsetzen?
Wir leben im Alltag in der Anarchie. Ich brauchte keinen Staat, dass wir jetzt hier sitzen. Wir haben uns darauf geeinigt. Ich habe mich mit André auf Dinge geeinigt, dass ich hier schon mal hinkomme und da auch irgendwelche Sachen mache und dass wir hier eine Sendung aufnehmen und keine Ahnung. Und wir brauchen auch keinen Staat, der jetzt gleich sagt, ey, geht mal nach der Sendung eine rauchen und mal auf Klöchen, weil drückt. Brauchen wir alles nicht. So, wenn ich mit Freunden ins Kino gehe, dann frage ich auch nicht irgendeine Behörde, so, in welchen Film soll ich gehen und mit wem und so.
Noch wir leben, nicht.
Noch nicht. Wir leben den ganzen Tag Anarchie. Wenn ich zum Kaufland fahre statt zum Edeka, ja, dann diskriminiere ich. Dann lebe ich in der Anarchie. Ich suche mir aus, wo gehe ich hin, was mache ich und so weiter. Der gesamte Alltag ist praktisch Anarchie, bis irgendwann mal irgendeine Behörde kommt und sagt, hallo,
So nicht.
Willst du in den Knast oder was?
So habe ich das noch gar nicht betrachtet.
Ja.
Sie sind alle Anarchisten, ob sie wollen oder nicht.
Ob sie wollen oder nicht.
Ja.
Und das wird sich durchsetzen. Bin ich von überzeugt. Es hat sich bereits durchgesetzt. Wir müssen halt nur diesen Tumor da noch loswerden.
Ja.
Aber komplett. Nicht so Markus Krall-mäßig 90% von dem Tumor rausschneiden und der Rest darf weiterleben. Ja. Sondern 100% weg. Afuera.
Sehr schön.
Ja.
Das ist doch ein tolles Schlusswort.
Dankeschön.
Ja, meine Damen und Herren, wir hatten an dieser Stelle ja wirklich noch vor,
uns über
News aufzuregen, insbesondere hier Julian Reichelt.
Ja, stimmt, ja. Vielleicht machen wir da irgendwie so eine Sondersendung von machen. Nee, ne?
Heute Nachmittag noch.
Heute Nachmittag noch.
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Nächste Woche Dienstag vielleicht dann.
Ja, schauen wir mal.
Es sind halt schon ein paar. Wir gucken mal. Oder nimmst irgendwie zwei, drei Themen morgen in deinen Wochenausklang.
Ja, dann nehme ich das morgen in meinen
oder
Wochenausklang
so.
Oder sowas. Könnte ich auch bequatschen. Aber ist schon interessant, was da so passiert. Aber, meine Damen und Herren, wollen wir es an dieser Stelle dabei belassen. Ja, genau. Sind ja schon wieder anderthalb Stunden, die hier wie im Fluge vergangen sind, ne? Ja, Sie wissen ja Bescheid, wenn Sie diesen Kanal hier noch nicht abonniert haben, dann tun Sie es und teilen Sie dieses Video auch und lassen Sie einen Daumen da und lassen Sie Kommentare da. Wie schon gesagt, der YouTube-Algorithmus scheint uns nicht allzu wohlgesonnen zu sein, wobei ich auch immer wieder darüber nachdenke, vielleicht sollten wir mal unsere Thumbnails ändern.
Es gibt ja diese neue Funktion, dass man so drei Thumbnails hochladen kann und dann guckt man, welches klickt sich besser.
Echt?
Ja, aber da müssten wir natürlich zwei neue Entwürfe haben. Zusätzlich zu dem einen.
Ja. Das müssen wir
mal ausprobieren. Falls Sie dann irgendwann mal ein anderes Thumbnail sehen und sich fragen, was ist denn hier los, dann machen wir genau das und probieren wir das aus.
Ja, genau. Also irgendwann beißt sich halt hier dieser doch enorm hohe Zuspruch, die vielen Kommentare, die vielen Daumen, alles im Verhältnis gesehen. Das ist.
Das müsste eigentlich der Algorithmus jedem vorschlagen.
Das müsste, ja, theoretisch müssten wir in ganz Deutschland gesendet werden, müsste auf jedem Rechner auftauchen, aber passiert halt irgendwie nicht. Wie dem auch sei, Sie können uns dabei behilflich sein, dass sich dieses Format weiter verbreitet, ja. So, wie gesagt, beziehen Sie ein Heft eigentümlich frei und ganz wichtig, besuchen Sie unsere Seite, nicht nur ef-magazin.de, sondern auch freiheitsfunken.info. Dort gibt es jede Woche sehr viele zahlreiche Artikel von wirklich hochkarätigen Autoren. Da haben Sie auch die Möglichkeit, uns zu unterstützen per PayPal, Bitcoin, Überweisung, Lastschrift, was Sie wollen. Ja, und beziehen Sie doch gerne auch eines dieser Standardwerke, die wir hier aufgebaut haben. Ach, habe ich das erzählt mit dem Tod gedacht? Habe ich ganz vergessen.
Hast du nicht erzählt?
Habe ich vergessen. Für alle Leute, die sich überlegen, ein Jahresabo zuzulegen und es über die Bestellfunktion auf der Seite ef-magazin.de vornehmen, wenn sie in das Bemerkungsfeld Dachtheken-Duett eintragen, dann schicken wir ihnen außerdem noch das grandiose Buch Totgedacht von Roland Bader zu.
So ist es.
So ist es. Ja, ansonsten Einblendung jetzt. Einblendung jetzt, Einblendung jetzt.
Die dauern jeweils 5 Sekunden oder 10 Sekunden oder so. Aber ja.
Vielleicht blendest du die alle gleich drei. Geht das?
Alle auch? Gleichzeitig?
Alle gleichzeitig. So nacheinander, jetzt, jetzt,
theoretisch,
jetzt.
Ja, geht.
Dann mach das doch mal.
Nee. Ich weiß nicht, welchen. Einfach für einen Gag.
Schauen wir mal.
Wir schauen mal.
So, meine Damen und Herren, wie gesagt, die große Dachcouch-Konferenz, das große Dachcouch-Quartett nähert sich. Nächste Woche dann noch das letzte Dachtheken-Duett
genau.
Vor der Präsidentschaftswahl. Und dann werden wir uns alle wiederfinden in einer vermutlich neuen Welt. So oder so. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder beim Wochenausklang. Bis dahin, alles Gute und tschüss.
Tschüss.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell, da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind, drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf dass du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wert auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.